Hallo und herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Talk-Podcast mit Armin und Gordon. Heute haben wir Donnerstag, den 29.02.2024. Und wir konnten es uns nicht verkneifen, an diesem Tag, der nur alle 4 Jahre vorkommt, den Release dieser Folge zu machen. Hallo Gordon.
Hallo Armin.
Jetzt gebe ich dir aber mal eine richtig coole Info. Das ist mindblowing. Wir sagen ja mal, alle 4 Jahre ist ein Schaltjahr. Aber weißt du, wann ein Schaltjahr nicht war?
In der Vergangenheit meinst du?
Ja, in der Vergangenheit.
Hat man da einmal eins ausgelassen?
Und da hast du schon gelebt.
Da habe ich gelebt?
Mhm.
Das kann ja da nicht so lange her sein.
Ja.
1988.
Nee, 2000 war kein Schaltjahr. Verrückt, warum? Oder? Ja, keine Ahnung. Aus mondtechnischen Gründen.
Aus mondtechnischen Gründen kein Schaltjahr?
Ja, oder 2000. Sonnen, keine Ahnung, Kosmosgründen. Ich habe keine Ahnung.
Höre ich gerade zum ersten Mal, aber gut, heute ist tatsächlich der Schalttag, an dem wir veröffentlichen.
Ja, und wir beide, Armin und Gordon, füttern euch mit unnützem Wissen, damit könnt ihr bei, wer weiß denn sowas, angeben, aber wir füttern euch auch mit coolem Wissen.
Wer sind denn eigentlich wir? Das haben wir haben es doch gar nicht vorgestellt, Armin. Also Armin, Dr. Armin Sablewski, ich habe das letzte Mal deinen Titel unterschlagen, es tut mir sehr leid, ESAIC seines Zeichens, ist Facharzt für Anästhesie und spezielle anästhesiologische Intensivmedizin an der Uniklinik Schleswig-Holstein im Campus Kiel oder am Campus Kiel, sagt man, glaube ich, richtig.
Tja, habe ich nie drüber nachgedacht. Campus Kiel, genau. Und mir gegenüber grinst in den Monitor niemand Geringeres als Dr. Gordon Fink, Oberarzt für Kinderanästhesiologie im Klinikum im Friedrichshain und eine richtig coole Sau auf jeden Fall.
Was soll ich dazu jetzt sagen?
Nix, einfach stehen lassen und genießen.
Muss man sagen, warum du immer so im Friedrichshain betonst, ne? Weil wir beide, also auch ich, immer am Friedrichshain gesagt haben eine ganze Zeit lang. Und es ist aber tatsächlich das Klinikum im Friedrichshain. Das ist uns irgendwann bei einem Vortrag mal aufgefallen, dass wir es immer irgendwie falsch genannt haben. Und deshalb betont es Armin so sehr. Aber ich mach's ihm leichter in der Zukunft.
Wir haben richtig viele tolle E-Mails von euch bekommen. Also wirklich, wirklich viele tolle E-Mails. Und diese Folge wollen wir ein bisschen lockerer gestalten und mehr auf einen Rückblick eingehen. Und später haben wir noch einen Fall für euch vorbereitet, den wir euch dann vorstellen werden.
Ja, also Undine aus München, die haben wir schon mal zitiert, die stellt jetzt ein für alle Mal etwas klar und zwar geht es wieder um unsere Stimmen und sie schreibt, ihr habt die coolsten Stimmen in der Kinderanästhesie-Podcast-Szene, Dankeschön Undine, dann ist es jetzt endlich mal geklärt.
Ich muss nur gerade lachen, aber das, also gibt es noch mehr Kinderanästhesie-Podcasts?
Ja, ich glaube, das ist der Gag.
Achso, okay. Oh Gott, ich habe es nicht geschnallt. Okay, aber... Und Dina hat ein bisschen Heimspiel, denn sie war sowohl in Berlin beheimatet, so hat sie es geschrieben, als auch in Kiel tätig und ist jetzt in München. Und sie hat einen interessanten Aspekt erwähnt und auf den möchte ich gerne eingehen und mit dir mal kurz diskutieren, Gordon. Sie sagt, sie war in Vollzeit in der Anästhesiepflege im ZOP tätig und macht ab sofort 80%, denn auf jetzt geht es um diesen Wahnsinn zu überleben, wie sie selber sagt. Es gibt eine riesige Pflegepersonallücke, die nicht zu stopfen ist nach ihrer Wahrnehmung und das hören wir ja auch aus den Medien. Und sie versumpfen, so hat sie es geschrieben, in vielen Nachtbereitschaften. Und dann kommen die Zeitarbeiter, wenn sie denn kommen, und decken die geregelten Frühdienste ab.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie du das findest, Gordon, und ich glaube, in Berlin war das auch so, ich erinnere mich noch gut daran. Und ich finde das unfair, Gordon, dass es Leasingkräfte gibt, die sich die Urosiden rauspicken, also die Tagdienste, und das Stammpersonal quasi dann den Rest schrubben muss, also die Wochenenden und die Nachtschichten. Und das treibt eine Abwärtsspirale voran.
Also man kann es den Leasingkräften ja nicht übel nehmen, dass sie sich einfach verabschiedet haben und gesagt haben, nö, also für mein Leben möchte ich gerne was anderes. Ich möchte geregelte Arbeit, gerne auch Nachtarbeit oder auch Wochenendarbeit. Das kann man sich ja aussuchen, auch als Leasingkraft. Dass man dann irgendwie eine Exit-Strategie sucht, indem man jetzt ins Leasing geht, das ist ja vollkommen legitim.
Absolut verständlich, ja. Nur wenn man dann als Nicht-Leasingkraft in der Arbeit bleibt und dann, so wie Undine, in die 80% Teilzeit geht, hat das auch einen riesen Nachteil. Irgendwann kommt die Rente und die ist halt nur 80%.
im Hier und Jetzt ist es ja schon ein Nachteil, weil du auch 80% nur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bekommst. 80% Rente, genau. 80% Anerkennung für beispielsweise die Facharztweiterbildungszeit, ja. Und das machst du ja nur, weil dich eben diese anderen 20% am Wochenende, die als Bereitschaftsdienst eben nicht voll angerechnet werden, dich so in die Knie zwingen, dass du gezwungen bist, für deine Work-Life-Balance eben deine Hauptarbeitszeit zu reduzieren. Das ist das eigentlich Unfaire dabei.
Das ist ein Teil von Medizin brennt. Ich habe auch keine Lösung dafür. Ich glaube, keiner hat richtig eine Lösung dafür.
Naja, was heißt keine Lösung? Also man muss halt einfach das Kind beim Namen nennen und die Bereitschaftsdienstzeit auch als solche organisieren. Und wenn das eben nicht zu organisieren ist, weil eben über 50% oder über 49% in Anspruchnahme herrscht, dann muss man einfach eben diese Peaks in Regelarbeitszeit abbilden und die Leute dann eben auch mal freistellen. Also einen Freizeitausgleichstag an einem Samstag, wenn man Samstag arbeitet zum Beispiel, plus faire Zuschläge und alles, was damit eben zusammenhängt. Ja, das ist ja organisierbar. Es kostet natürlich Geld und das Argument ist immer, das Geld ist nicht da. Aber da frage ich mich, warum ist es dann legitim, das auf dem Rücken der Angestellten auszubaden? Also warum sollen wir mit unserer Arbeitskraft eben diesen Geldmangel subventionieren? Da muss es doch eine andere Lösung geben. Das ist ja nicht unsere Verantwortung, das ist ja eine Verantwortung der Allgemeinheit.
Ja, das Argument ist ja häufig auch, wir sind das zweit- oder drittteuerste Gesundheitssystem der Welt. Also unser Geld ist irgendwie schlecht verteilt anscheinend. Ne? Deshalb, ja, es gibt sicherlich das Geld irgendwo, aber ich meine, keiner versteht doch diese ganzen Rechnungen, ehrlich gesagt. Und noch dazu ist es so, dass ein Krankenhaus belohnt wird dafür, dass es operiert, ne, und nicht dafür, dass es die Vorräte bereithält sozusagen. Also es wird nach Leistung bezahlt. Ich weiß noch, wie die Uniärzte neulich gestreikt haben. Die Hauptnachricht in der Tagesschau war: Die Bauern streiken in Frankreich. Ja, es war einfach scheißegal, dass die Uniärzte gestreikt haben. Und ich glaube, ja, klar, wir haben ein kleines Zeichen gesetzt und die Krankenkassen haben sich gefreut, sie müssen nichts bezahlen und die Krankenhäuser haben miese gemacht und die Patienten wurden nicht versorgt. Also irgendwie war das so völlig blöd alles irgendwie und das zeigt ja wieder mal so, wie blöd diese DRGs sind und wie verzwickt das ist.
Ja, oder die chronisch unterfinanzierte Kindermedizin. Also ich meine, die Kinderkrankenhäuser, die sind auf Stiftungen angewiesen, um überhaupt überleben zu können. Also was für ein krankes System dahinter steckt. Als ob wir als Gesellschaft nicht das Geld hätten, dafür zu sorgen, dass unsere Kinder vernünftig medizinisch versorgt werden. Das ist einfach niemandem zu vermitteln.
Ja.
Gut, aber ich glaube, diese Diskussion, die werden wir hier nicht zu Ende führen können. Und ja, das sind einfach Gedanken, die auch nicht neu sind, die wir jetzt hier gerade mal formuliert haben. Und am Ende ist es das Geld, das verhindert, dass wir im pflegerischen und im ärztlichen Bereich irgendwie faire Arbeitsbedingungen bekommen. Das ist so mein Fazit aus dem Ganzen.
Es ist ein Skandal, dass der geplante Wackwechsel dann doch um 23 Uhr laufen muss. Gut, aber ich glaube, genug auf diesem Problem rumgeritten. Vielen Dank, Undine, für deinen Input. Und jetzt mal gute Nachrichten. Also das war wirklich eine Hammer-Nachricht. Also wir haben eine Instagram-Nachricht bekommen von einer gewordenen Mutter. Und sie hat gesagt, wie beruhigend sie unsere Stimmen findet. Und dann hat sie geschrieben, und das muss ich jetzt genauso vorlesen, wie sie es geschrieben hat: Falls es eine Liste bei euch gibt, wo außergewöhnliche Situationen gelistet sind, in denen der Podcast gehört wurde, ihr habt mir während der Geburt Ruhe und Entspannung verschafft.
Ja, das Hammer. Habe ich gleich meiner Frau mal vorgelesen, weil sie hat mir im Kreissaal bei beiden Geburten unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass ich doch bitteschön die Klappe zu halten habe, weil egal was ich sage, es kann nur falsch sein. Und daran habe ich mich auch gehalten. Aber schön, dass wir anderen Frauen zumindest Ruhe und Entspannung verschaffen können.
Wir fangen gerne mal so eine Liste an mit außergewöhnlichen Situationen. Wenn ihr eine außergewöhnliche Situation habt, in denen ihr uns hört, ich weiß nicht, beim Fallschirmspringen vielleicht oder bei, was ist noch außergewöhnlich? Ich weiß nicht. Für mich wäre ja schon Bügeln ganz krass, aber okay.
Ja, voll außergewöhnlich.
Ja, bügelst du? Wann hast du zum letzten Mal, ich habe, glaube ich, häufiger eine Geburt in den letzten 5 Jahren erlebt, als selber gebügelt.
Weißt du, wann ich mal bügel? Vor unseren in Häkchen Auftritten. Ja, muss ich immer meinen Sakko in Ordnung bringen und das T-Shirt, was ich drunter ziehe. Da bügel ich.
Hast du so ein Reisebügeleisen oder was?
Nee, bevor ich die Sachen packe.
So.
Weil die Sakkos und so, die knittern ja. Also ich muss schon häufiger bügeln in letzter Zeit. Aber meine eigenen Sachen bügele ich sonst natürlich nicht.
Ja, deshalb siehst du mal einen Tick besser aus als ich.
Also ich lasse auch nicht bügeln. Das ist nicht, dass es jetzt missverständlich wird. ich ziehe eigentlich nichts an, was gebügelt werden muss. Wir tragen wenig Hemden, ne? So. Okay, aber egal. Ich glaube, wir kommen dezent vom Thema ab. Lutz hat uns geschrieben. Lutz ist leitender Arzt der Kinderanästhesie am Universitätsklinikum Ostwestfalen-Lippe der Universität Bielefeld. So, wusste ich auch nicht, dass die Universität Bielefeld eine medizinische Fakultät hat. Die kooperieren mit 3 Kliniken, mit dem Evangelischen Klinikum Bethel, mit dem Klinikum Bielefeld und dem Klinikum Lippe. Und hier ist er leitender Arzt der Kinderanästhesie. Und er hat uns zu verschiedenen Themen geschrieben und ein Thema war Regionalanästhesie. Armin, was war der Aufhänger?
Da habe ich ja in der letzten Folge erwähnt, dass ich Angst hatte vor einer Lokalanästhetika-Intoxikation bei dem Kind, das du potenziell überdosiert hast, weil du das Körpergewicht als zu hoch eingeschätzt hast, als es das tatsächliche war.
Das ist der Fall aus der Folge auch wieder mit den Pin-Up-Dogs und den Expertise-Piraten vom 1. Januar 2024. Für alle die, die nicht wissen, worauf wir uns beziehen.
Ganz genau. Und er hat sogar eine ganz konkrete Zahl genannt. Der Plasmaspiegel von 5 Mikrogramm pro Milliliter scheint für Lokalanästhetika bedeutsam zu sein. Und den natürlich niemand bestimmt. Und wenn es dann halt zu hoch war, ist es eh zu spät, ne?
Ja.
Und er hat nochmal darauf hingewiesen, dass natürlich die Höhe des Plasmaspiegels vom der Menge natürlich abhängt, ist ja logisch, und natürlich auch, wo man das reinspritzt. Also es gibt da eine schöne Abbildung in so guten Anästhesiebüchern, dass die Interkostalblockade, glaube ich, am schnellsten resorbiert, das injizierte Lokalanästhetikum, und dadurch hat man natürlich einen hohen Peak der Lokalanästhetika im Blut, weil die Resorption eben sehr gut ist. Und wenn man so in langsam durchblutetes Gewebe, also sprich eine Hautinfiltration, das injiziert, da hat man natürlich niedrigere Spiegel.
Genau. Also ich glaube, er wollte darauf hinaus, dass die effektive Dosis gar nicht ausschlaggebend ist und nicht so gut mit dem Plasmaspiegel korreliert, sondern dass es eher von anderen Faktoren abhängt, ne? Injektionsort und auch Alter des Kindes. Also je niedriger der Plasmaproteinspiegel, desto höher das freie Lokalanästhetikum, desto toxischer das freie Lokalanästhetikum. Ne? Von sowas hängt das primär ab.
Und das HZV, ne, das Kind Fieber, wie gut ist das Gewebe durchblutet, ne? Das spielen alles, das sind alles Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ja, absolut.
Als Beispiel die Liposuction genannt, ne, wo ja literweise Lokalanästhetika verwendet werden, die aber de facto keine Plasmaspiegelerhöhung machen, ne, weil es ein bradytrophes Gewebe ist und natürlich auch zum großen Teil wieder abgesaugt wird dort und die Höchstmengenangabe allenfalls ein Gutachter interessiert, weil er schreibt, dass die besser rechnen als denken können. Möglicherweise hat er damit recht. Und weniger resorbiert wird, wenn man es eben in so ein Gewebe hineingibt.
Ja.
Und das können wir vielleicht nochmal als kleines Repetitorium hier mit aufnehmen. Er hat auch von Lipid Rescue gesprochen, hat es kurz in einem Fall eingebaut, den er selber erlebt hat. Und fragen wir mal unsere Hörerinnen und Hörer. Wisst ihr noch, wie im Falle einer Lokalanästhetika-Intoxikation das Lipid Rescue dosiert werden soll? Ihr habt jetzt ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken.
Am 24.12.2022 haben wir eine Folge veröffentlicht zu Lokalanästhetikern und zur Regionalanästhesie bei Kindern. Und ich glaube, da in der Folge haben wir es auch erwähnt. Und die Formel ist 1,5 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht der 20%igen Lipidlösung als Bolus, also Sofortgabe. Und nach diesem Bolus kann man dann noch eine weitere Repetitionsdosis geben von 0,25 bis 0,5 Milliliter pro Kilogramm pro Minute über 10 bis 30 Minuten.
Und in dem Fallbeispiel von Lutz war nach dem ersten Bolus der Spuk schon vorbei und es kam zum ROSC, sodass er diese kontinuierliche nachfolgende Gabe gar nicht geben musste.
Gott sei Dank.
Und dann, also er hat sich richtig ausgelassen, ne? Aber schön, er hat sich unseren Themen sehr intensiv gewidmet, hat er auch was zu CRSI bei Kindern geschrieben. Und wir haben uns ja darauf geeinigt, dass der Spruch von Christoph Weiß, Time is not the matter, gilt. Aber er sagt, er ist davon überzeugt, dass das schnelle Erreichen einer tiefen Narkose das Ziel sein muss. Und er sagt auch, darauf bezieht sich das Rapid bei CRSI, dass man die Medikamente in schneller Sequenz nacheinander gibt, mit dem Ziel, eine schnelle Narkosetiefe zu erreichen. So sieht er das. Steht jetzt ein bisschen im Widerspruch zu dem, was Markus Weiß aus Zürich sagt, Time is not the matter. Armin, auf welcher Seite stehst du?
Naja, es gibt ja diese Anleitung vom wissenschaftlichen Arbeitskreis Kinderanästhesie zur kindlichen RSI. Ne? Und da wird ja auch betont, vermeide Injektionsschmerzen. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass die Kinder eben keinen Schmerz haben bei den Injektionen. Und ich glaube, das hast du schon eher, wenn du schnell injizierst. Das ist dann eher so pro langsam und normal spritzen. Und ein zweiter Aspekt, der vielleicht auch wenig untersucht ist, also dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber ich, wenn ich das jetzt von ausnahmsweise mal von Erwachsenen auf die Kinder übertrage, ist es ja so, wenn wir schnell eine Propofolgabe geben, haben wir mit schweren Hypotensionen zu rechnen. Oder müssen wir damit rechnen bei Erwachsenen. Und wir machen ja nicht umsonst eine RSI. Und ich glaube, das wäre auch so ein Problem, was bei Kindern auch drauf kommen könnte, wenn du es schnell injizierst, dass du schwerere Hypotonien hast. Deshalb bleibe ich dabei. Ich würde es normal machen. Aber natürlich ist es wichtig, eine schnelle Narkosetiefe zu erreichen. Ja, die gesunde Mitte ist es, wie immer, die dann zum Erfolg führt. Aber vermeide Injektionsschmerz. Ich glaube, das ist noch viel wichtiger.
Er schreibt aber auch selber, dass es keine Evidenz dafür gibt, dass das den Erfolg der CRSI insgesamt positiv beeinflusst. Das ist ein Bauchgefühl, aber er kann es nicht beweisen. Hm. Ich glaube auch nicht, dass der Bolus, den wir geben, der errechnet ist jetzt bei einem zweijährigen Kind mit 5 Milligramm Propofol pro Kilo im Körpergewicht, dass wenn wir den jetzt innerhalb von 10 Sekunden geben, dass wir deshalb einen schnelleren Wirkstoffpeak erreichen, als wenn wir den innerhalb von 30 Sekunden geben. Ja, weil der muss sich ja trotzdem erstmal verteilen. Und da ist das Herzzeitvolumen ausschlaggebend und weniger die Injektionsgeschwindigkeit. Also ich glaube, wenn man das messen würde, dann würde der Peak eher bei einem höheren Herzzeitvolumen erreicht sein, als bei einer schnellen Injektion, oder? Mhm.
Ja, wahrscheinlich ist das so ein doppelter Abhängigkeitsverlauf, ne? Wie du schon sagst, HZV-abhängig und eben injektionsgeschwindigkeitsabhängig. Wahrscheinlich würde man auch dann signifikant Unterschied in der Narkose-Induktionstiefe sehen. Und dann ist aber die nächste Frage, ist das klinisch relevant? Und das hat ja auch Lutz gesagt, er weiß jetzt nicht, ob das relevant ist oder nicht. Ne? Aber das wissen wir einfach nicht und ja, könnten wir ja mal untersuchen, Gordon.
Kannst du untersuchen. Kannst du gerne machen. Ich lese gern quer und gebe meinen Senf dazu.
Gut, bald ist ja Wackertagung, dann können wir es ja diskutieren.
Ja, ja, aber da musst du vorher, glaube ich, schon was zu schreiben, bevor du es da diskutieren kannst. Ich glaube, einfach nur eine Diskussion vom Stapel brechen funktioniert ja nicht, es sei denn, du hast einen Abstract.
Nein, das machen wir zwischen den Cocktails am Abend.
Ach Mensch, ja. Schade, dass ich nicht dabei sein kann, aber man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen.
Doch, das habe ich dich aber unterbrochen. Du wolltest noch zusammenfassen.
Wichtig ist einfach, dass man dafür sorgt, dass die Kinder eine tiefe Narkose haben, bevor man sie laryngoskopiert und dass man sie zwischenbeatmet auf dem Weg dahin, damit sie nicht hypoxisch werden und dass sie dann nach 3 Minuten tief sind und sich eben nicht gegen die Intubation wehren. Das sind die Eckpfeiler der CRSI, auf die es wirklich ankommt.
Perfekt zusammengefasst.
Und deshalb brauchen wir auch kein Succinylcholin. Auch dazu hat er was geschrieben. Auch Lutz ist kein Freund des Succinylcholin. Und auch er kann die ganzen Argumente nachvollziehen dagegen. Und mit dem günstigen Sugammadex brauchen wir eigentlich kein Succinylcholin. Oder?
Brauchen wir nicht. Er hat nochmal die TE-Nachblutung in den Raum geworfen, dass es da dann auch zu einer schnelleren Relaxierung kommt und besseren Laryngoskopie-Bedingungen innerhalb kürzester Zeit bei weniger Hypotonien. Ne, weil das haben wir ja auch mal in der Folge mit Christoph erwähnt, dass das möglicherweise noch die einzige übrig gebliebene Indikation sein könnte für Suki, dass wir es bei einer TE-Nachblutung geben. Aber auch da gibt es ja einen Trendwechsel in der Chirurgie, in der HNO-Chirurgie, dass die Kinder eher tonsillotomiert werden und damit hat man auch weniger TE-Nachblutungen. Also,
Wie würdest du es machen? Würdest du es mit Succinylcholin machen oder mit Trocoronium?
Ich würde es altersabhängig machen. Also ich sag jetzt mal, ab ungefähr 8 bis 10 Jahren oder so, da würde ich dann vielleicht eher Suki nehmen bei einer komplett unauffälligen Anamnese. Einfach aber nicht mit der Idee, dass ich eine schnelle Narkoseanleitung haben möchte, sondern auch aus pragmatischen Gründen, dass ich einfach eine schnelle Entrelaxierung des Kindes wieder habe.
Ja.
Und ich dann das Kind ohne Sugammadex-Berechnungen wieder aufwachen lassen kann, weil so eine T-Nachblutung dauert ja nun mal auch nicht so lange. Und aber darunter würde ich dann aber Trocoronium nehmen, aus den viel bekannten Gründen, die wir schon tausendmal genannt haben.
Ja, ich bin da ganz bei dir bei dieser Rechnung, bei diesen Überlegungen tatsächlich. Aber ich denke auch immer noch mal darüber nach, der Magen ist voller Blut, Succinylcholin macht diese Fibrillation, macht so eine abdominelle Druckerhöhung, das ist bewiesen, während der Anflutzeit. Und auch das kann zu einer Regurgitation führen. Und auch hier hat Lutz eine Quelle genannt, die untersucht hat, dass auch die CRSI mit Zwischenbeatmung zu einem besseren Outcome führt. Aber da muss ich ehrlich sagen, habe ich einfach ein bisschen Sorge, dass wenn jetzt da so ein Blutkoagel während der Zwischenbeatmung sich da auf die Glottis legt, mir das Kind stirbt. Und auch wenn jetzt die zitierte Studie von Kemper 2019 zu einem Einsatz der CRSI motivieren sollte, muss ich mir diese Studie genauer anschauen, ehrlich gesagt, bevor ich da für mich ein abschließendes Urteil fälle.
Ja.
Für alle die diese Quelle selber suchen, es geht hier um Melanie Kemper aus Zürich, aus der Arbeitsgruppe, um den eben schon genannten Markus Weiß. Mhm.
Dann haben wir noch eine nette E-Mail bekommen von der lieben Ruth. Ruth schreibt uns auch regelmäßig und ich freue mich darüber sehr und ich freue mich ganz besonders auch, wenn wir sie bald auch persönlich kennenlernen. Die hat nochmal Bezug genommen auf die Messung des Erfolgs eines Simulationstrainings. Das haben wir ja ein bisschen diskutiert, ob man das überhaupt messen kann. Ich habe das ja ein bisschen in Frage gestellt. Ich bin absoluter Freund von Simulationstrainings. Ich bin voll dabei, dass man das machen sollte. Aber ich habe in den Raum geworfen, ob das überhaupt was bringt. Weil es ist ja schon sehr kostenintensiv, zeitaufwendig. Die Klinik müsste ich eventuell freistellen dafür. Und dann fragt man sich natürlich auch aus sozusagen wirtschaftlicher Sicht, was bringt mir das denn sozusagen als Arbeitgeber, jemanden freizustellen und das zu bezahlen, kriege ich dafür was wieder rein. Das ist ja ein ganz logisches wirtschaftliches Denken. Und da hat sie tatsächlich einen Artikel uns geschickt, beziehungsweise einen Verweis gegeben, in denen Gynäkologen trainiert wurden, und zwar die Geburtshelfer. Und dabei konnte gezeigt werden, dass durch diese regelmäßigen Teamtrainings kritische Ereignisse reduziert werden konnten und Entschädigungszahlen verhindert oder vermindert wurden und ebenso wie die Haftpflichtbeitragszahlungen, also indirekt, hat es was wiederum der Klinik gebracht. Ne?
Siehst du, und das sind nämlich natürlich die Dinge, womit man die Jungs und Mädels aus der Teppichabteilung bei den Eiern backen kann, ne? Wenn es irgendwie kostensenkend sich auswirkt und in der Kosteneffektivitätsanalyse effektiver ist als die Kostenerhöhung.
Ja, das ist die Frage, ob dieser Zusammenhang immer auch hergestellt wird zwischen der Teppichabteilung und diesen Maßnahmen. Das ist immer, die werden sich nur freuen, toll, wir haben richtig toll gearbeitet, weil die Entschädigungszahlungen sind zurückgegangen, aber ob die den Schluss auch dann machen, dass das mit der besseren Ausbildung zusammenhängt, das war eigentlich echt zu bezweifeln.
Ja, da kann Tillmann vielleicht helfen, der hat uns nämlich auch geschrieben zu einem Artikel, den er selber mit seiner Arbeitsgruppe oder eher als Teil einer Arbeitsgruppe verfasst hat. Man kann es finden, wenn man nach dem Titel Simulationstraining als Teil des klinischen Risikomanagements eine gesundheitsökonomische Betrachtung googelt. Und hier geht es eben um diese Kosteneffektivitätsanalyse. Er hat das kurz beschrieben. Da wird einfach die spezifischen Erfolgsgrößen, wie zum Beispiel die Anzahl erfolgreich behandelter Fälle, definiert und die werden dann ins Verhältnis zu den anfallenden Kosten gesetzt. Und durch diese Vorgehensweise besteht die Möglichkeit, die Kosten pro Anzahl erfolgreich behandelter Fälle von zwei unterschiedlich wirksamen Maßnahmen miteinander zu vergleichen. Ein Beispiel dafür ist der Vergleich zwischen Simulationstraining und dem klassischen Frontalunterricht. Hier liegt es auf der Hand, dass sich diese beiden Maßnahmen sowohl in der Wirksamkeit als auch in Kosten unterscheiden. Und in dem Zusammenhang liegen hier Daten vor, die zeigen, dass die Durchführung von Simulationstrainings teurer ist als die alternative Ausbildung, aber wirksamer den Lernerfolg und das Outcome von Patienten beeinflusst.
Ja, also das ist übrigens im Anästhesisten erschienen 2018. Ja.
Und dann habe ich, das passt jetzt auch hier rein, in Vorbereitung auf meine zukünftige Tätigkeit auf einer Kinderintensivstation mich so ein bisschen mit der kindlichen Sepsis beschäftigt und habe ein Interview von den Expertiseparaten mit Dr. Michael Sasse mir angehört. Michael Sasse ist der Leiter der größten pädiatrischen Intensivstation in Deutschland, nämlich angesiedelt an der MHH in Hannover. Und er hat ein Beispiel genannt zur Sepsistherapie und der Effektivität von Sepsis-Teams. die mich gleich dazu veranlasst haben, ihn anzurufen und ihn um die Quelle zu bitten. Die hat er mir dann zugeschickt. Also alle die, die daran Interesse haben, können diese Quelle bei uns erfragen. Und er hat geschildert, dass wenn Kliniken speziell trainierte Sepsis-Teams haben, die Sepsis erkennen und schnell leitliniengerecht die Behandlung einleiten können, dass das die Mortalität um über 90% senkt. Also das schafft kein Medikament, irgendwas Vergleichbares. Das heißt, da ist die Effektivität durch ein Training mehr als deutlich. Und auch wenn das jetzt mit unserem Thema nichts zu tun hat, finde ich schon, dass man das so als Beispiel heranziehen kann, dass spezifische Trainings, eben auch CRM-Trainings in der Anästhesie, geeignet sein müssen, um das Outcome zu verbessern, die Mortalität zu senken.
Ja, ein schönes Beispiel. Also das kann man sicherlich übertragen, diesen Transfergedanken machen.
Ich glaube, es ist erlaubt, und, dass man das überträgt.
Ja, absolut. Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich sage ja nicht, dass ich nicht daran glaube, nur ich meine, ich kenne einfach keine Studien und das, was wir zugeschickt bekommen haben oder was du erzählt hast, ist natürlich so super gut, ne? Aber ich glaube, da geht noch mehr. Also es ist so, wie so oft, also ich sage jetzt mal, Kompetenz und Gefühle kann man nicht so gut messen wie die Effektivität eines Medikaments in Bezug zum Beispiel auf den Blutdruck. Mhm,
richtig. Na,
also es ist nicht so, es ist so abstrakt einfach und deshalb kann man das auch schwer erfassen. Aber es ist doch, steht doch auch zur Frage, dass es einfach gut ist fürs Team, für die einzelne Person und das irgendwie so, hat doch vielleicht was mit Teambuilding schlussendlich zu tun. Also es ist ja schwer zu erfassen. Also so multimodale Entitäten.
Genau, ja. Teambuilding-Effekte sind wahrscheinlich auch schwer. Ja. Daraus zu rechnen, ne? So, aber die gibt es auch.
Ja.
Die sind gut. Unterm Strich ist es was Gutes für richtig. Den Patienten.
Na gut, also bleiben wir an dem Thema dran und gucken mal, was wir noch für Hinweise bekommen. Spannendes Thema.
Genau, wir müssen langsam mal zu unserem Hauptthema kommen für heute. Aber vorher müssen wir, glaube ich, noch Thomas gratulieren. Er hat nämlich am 20.12. schon ein bisschen her, aber wir sammeln ja auch schon seit einiger Zeit E-Mails zu dieser Folge, hat er seine Facharztprüfung in der Anästhesie bestanden. Herzlichen Glückwunsch, willkommen im Club, lieber Thomas.
Sehr schön, wieder ein gestandener Kollege mehr.
Und er schreibt, er kennt keinen Kollegen, der unseren Podcast nicht hört. Wenn über solche,
das fand ich gruselig.
Ja, über solche Sätze stolper ich immer wieder und denke, krass, also was ist denn da passiert in den letzten 2 Jahren? Aber wir freuen uns natürlich tierisch darüber, wenn wir irgendwie so gespiegelt bekommen, dass das einen Impact hat und einfach die Versorgung der Kleinen im OP besser wird.
Herzlichen Dank, Thomas, und auch allen anderen Lieben, die uns eine E-Mail geschrieben haben. Wir freuen uns wirklich sehr darüber, denn das irgendwie ist das so, das ist für uns, wie sagen wir mal, die Früchte dessen, der Samen, die wir gepflanzt haben, oder das Brot für unseren Hunger, wie auch immer man das pathetisch ausdrückt. Aber jedenfalls ist es sehr schön für uns und vielen Dank dafür.
Wir geben auch ein bisschen was davon zurück in Form von CME-Punkte für Fachärzte. Also jetzt ist es auch für Thomas wichtig. CME-Punkte könnt ihr bei uns über unsere Homepage beantragen, wenn ihr auf kinderanästhesie-talk.de geht, dort auf den Reiter CME-Punkte Fortbildungsstunden klickt, dann kommt ihr auf eine Maske, wo ihr die beiden Passworte, die wir in dieser Folge verstecken werden, eingeben könnt. Und eure EFN-Nummer noch dahinter eintragt und dann könnt ihr die 1 bis 2 Punkte, die wir für diese Folge beantragen werden, für euch gutschreiben lassen. Kommen wir zu unseren Spenderinnen und Spendern. Ohne euch geht gar nichts. Also habt vielen Dank für eure Unterstützung und dass ihr uns den ein oder anderen Euro regelmäßig überweist. Es sind viele regelmäßige Überweisungen mittlerweile dabei, ne? Also viele Abos, also hätte ich nicht gedacht. Also vielen Dank dafür. Und starten wir. Die Liste haben wir aufgemacht am 19.12. Da haben wir nämlich das Outro aufgezeichnet für die letzte Folge. Das heißt, seit dem 19.12. waren mit an Bord Theresa, Michel, Benedikt, Annika, Diana.
Margarete, Anja, Heike, Johannes, Arne.
Wolf, Julia, Anna, Stefan, Christian.
Sabine, Nils, Matthias, Pauline, Maika.
Hanna, Anja, Uwe, Daniel, Valeria.
Philipp, Kai, Nathanael, Markus, Britta, Christine.
Stefan, Hannes, Dominik, Jörg und Florian.
Jannis, Matthias, Frauke, Boris, Adrian, Maximilian.
Frank, Annika, Benedikt, Jonas, Lutz.
Nadine, Lea, Stefan, Michaela, Clemens.
Lisa, Stefanie, Diana, Nina, Friederike.
Sabrina, Stefan, Tobias, Simon, Markus.
Nadja, nochmal Markus, Sebastian, Christopher, Benjamin.
Gabor, Christina, Tobias, Jano, Despina.
Benedikt, Abdullah, Elisabeth, Heike, Stefan.
Stefanie, Undine, Sabine, Uwe, Pauline.
Jan, Jonathan, Frauke, Frank, Katrina.
Roman, Diana, Nina. Euch allen danken wir von ganzem Herzen, wie Gordon schon gesagt hat. Und falls ihr jetzt nicht auf dieser Liste sein solltet, dann liegt es daran, dass unsere Aufzeichnung heute stattfindet. Also einen gewissen Tag vor der Veröffentlichung. Und die Namen, die seit diesem Aufzeichnungstermin gespendet haben, die nennen wir dann bei der nächsten Folge.
Eine Besonderheit gab es ja, ne? Wir haben allen Hörerinnen und Hörern, die uns 21 Euro und mehr gespendet haben, passend zur 21. Folge, eine unserer Karikaturkarten geschickt. Ne? Da hast du dich drum gekümmert, nicht wahr, Armin? Es waren auch einige, oder?
Ja, es waren einige und das waren auch wirklich mehr großzügige Spenden, als ich dachte. Und aber ich war im Urlaub und habe mich dann hingesetzt und ganz gemütlich die Karten ausgefüllt. Das hat mir auch Spaß gemacht. Manchen konnten wir allerdings keine Karte direkt zukommen lassen, weil keine Adresse hinterlegt war bei PayPal. Und liebe Anja, Friederike, Sabrina und Christopher, wenn ihr auch eine Karte haben wollt, müsst ihr uns nochmal eine E-Mail schreiben an info@kinderanästhesie-talk.de.
Und unsere Ankündigung, dass wir broke sind, nehmen wir wieder zurück. Wir haben wieder eine volle Kasse und können wieder fleißig spenden. Und Armin, du wolltest mir nicht verraten, ich hatte dich gestern angeschrieben, ob du eine Idee hast für eine Organisation, an die wir jetzt mal wieder eine Spende auslösen können. Und du sagtest, es wird eine Überraschung werden. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Was schwebt dir vor?
Nein, das verrate ich an dieser Stelle wirklich nicht, Gordon. Das ist jetzt eine Überraschung und kann ich nicht erzählen. Aber du wirst dich freuen.
Okay, und wann erfahre ich das?
Das sage ich auch nicht. Okay. Auch in deiner Ehe muss man Geheimnisse haben.
Du brennst durch nach Las Vegas mit dem Geld, nehme ich an, ja? Und ich höre nie wieder was von dir.
Nein, es wird gespendet. Das ist versprochen.
Okay. Gut, ich nehme dich beim Wort. Ich bin genauso neugierig wie ihr da draußen und mal schauen, was sich Armin ausgesucht hat. So. Kommen wir jetzt zum Thema. Wir sind ja so ein bisschen abgeschweift. Ne? Wir haben unsere E-Mails beantwortet. Wir sind darüber so ein bisschen in arbeitszeitpolitische Diskussionen abgeschweift. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Kerngeschäft und haben uns für diese Folge einen besonderen Fall nicht ausgedacht, sondern mitgebracht. Das ist ein Fall, den ich tatsächlich so erlebt habe und den wollen wir diskutieren. Und zwar ist es ein Traumafall, ein kindliches Polytrauma, das wir in unserem Kinderschockraum behandeln mussten und es ist ein sehr komplexer Fall, der uns in vielen Ebenen sehr gefordert hat, aber damit nicht genug. Wir möchten also nicht nur die Funktionsweise eines oder unseres Kinderschockraums, vielleicht auch als Blick über den Tellerrand für den einen oder die andere gestalten, sondern wir möchten auch die Präklinik besprechen und ungeachtet dessen, wie das Kind nun tatsächlich versorgt worden ist, einfach durchsprechen, wie wir es wohl gemacht hätten.
Wir versuchen das genauso zu machen, wie du es gesagt hast. Eine Sache möchte ich aber gerne noch sagen, das ist ja so eine Laberfolge in Anführungsstrichen, also ein richtiger Talk zwischen uns. Und wir haben diese Folge auch deshalb nochmal so eingebaut, weil wir was auch ganz Besonderes vorhaben in der nächsten Folge, Spoiler-Alarm. Aber wir wollten euch nicht so lange warten lassen, deshalb haben wir diese Folge noch so eingebaut und es war uns wichtig, eben auch noch diese ganzen E-Mails zu beantworten und eben um ein bisschen Input zu geben, kommt eben dieser Fall.
Es war in einem Sommer. Dieser Fall liegt auch schon das eine oder andere Jahr zurück, deshalb wird es auch nicht so ohne weiteres nachverfolgbar sein. Das Polytrauma-Telefon klingelte, es war so gegen 16 Uhr. Es wurde ein Kinderschockraum ausgerufen. Kurz danach kam dann auch nochmal der direkte Telefonanruf aus dem Schockraum. 5-jähriger Junge nach Überrolltrauma-Reanimation. Armin, was würde so eine Ansage bei dir auslösen?
Ja, erstmal Lucky Punch, würde ich sagen, den ihr da gezogen habt. Nochmal kurz zur Erinnerung, pädiatrische Notfälle sind grundsätzlich selten in der prähospitalen Notfallversorgung. Ungefähr 5% aller Einsätze sind Kindernotfälle. Und witzigerweise haben die Kollegen, die im Notarztdienst fahren, am meisten Angst vor Kindernotfällen. Und wenn man aus dem deutschen Traumaregister sich die Daten anschaut, zwischen 1997 und 2010, sieht man, dass es ungefähr 48.000 Polytrauma-Einsätze gibt. Und davon sind nur 3.500 Patienten unter 18 Jahren. Ja.
Unter 18, das, also nicht 5.
Unter 18,
genau. Sondern da sind 17, 16, 15-Jährige mit dabei.
Genau, und die, ich sage jetzt mal, interessieren uns ja nicht. Die würden wir eher so wie Erwachsene noch behandeln. Das heißt, wahrscheinlich die wirklich schwierigen Fälle, also wirklich diese Fünfjährigen, die ihr jetzt auch hattet, sind dann noch seltener. Und rechnerisch gibt es eben so 270 Polytraumafälle bei Kindern unter 18 Jahren pro Jahr und pro Traumanetzwerk dann eben 5 Fälle pro Jahr.
Genau, es gibt 51 Traumanetzwerke, also das war, ist auch eine ältere Zahl von 2015. Und wenn man das noch weiter runterrechnet, dann ist das pro Notarztstandort, das sind ungefähr 1200 Standorte in Deutschland, 0,2 Fälle. Das heißt, statistisch gesehen bekommt jeder Notarztstandort alle 5 Jahre ein kindliches Polytrauma, also unter 18 Jahren. Und wenn jeder Standort rechnerisch so ungefähr aus einem Pool von 20 Notärzten besteht und Notärztinnen, bedeutet das für das individuelle Risiko, wenn man zu so einem Pool gehört, dass man alle 5 Jahre die Chance von 1 zu 20 hat, an ein Polytrauma unter 18 zu geraten. Deshalb haben wir Angst davor.
Genau. Und ihr seid ja ein Traumanetzwerk, ne? In Berlin. Also euer das Krankenhaus ist ja ein Traumanetzwerk.
Ja.
Das heißt, ihr habt ungefähr 5 Fälle pro Jahr.
Ja, die hatten wir in diesem Jahr auch schon voll. Natürlich sind wir mitten in der Stadt, ein maximalversorgendes Akutkrankenhaus. Wir werden wahrscheinlich häufiger mit kindlichen Polytraumata angefahren als andere Traumanetzwerke, die eben nicht so zentral liegen. Mhm. Gut, aber das ist nicht das, was einem dann durch den Kopf geht, von wegen Lucky Punch. Ich wollte auch was anderes hinaus. Also wenn ich so einen Anruf bekomme, ich habe da mittlerweile nicht mehr so die Distanz, wie ich sie früher hatte, ehrlich gesagt.
Ja. Spannend.
Also, was macht das mit dir? Hast du da eine Distanz, jetzt wo du auch Vater eben von Kindern in diesem Alter bist?
Gute Frage. Also mich nehmen immer mehr so Kinderkrankheiten mit, muss ich sagen. Da hast du schon recht. Aber ich glaube, in dem Moment funktioniere ich. Also das würde ich schon noch behaupten. Aber meine Frau kriegt das dann zu Hause mit. Hm. Dann rede ich mal darüber und muss hier irgendwie verarbeitet werden. Es muss ein Ventil finden. Ja, aber ich glaube, in dem Moment versuche ich Profi zu sein und ich würde behaupten, es gelingt mir auch in einigen Ebenen.
Ja, ich reiß mich auch zusammen und lass mir das nicht anmerken. Ne? Aber in mir sieht es ganz furchtbar aus mit so einem Alarm, sage ich ganz ehrlich. Okay, aber wie du sagst, wir müssen funktionieren. Und wir treffen uns jetzt alle unten im Schockraum, alle die, die mit alarmiert werden. Und in der Regel ist das Kind ja dann noch nicht da oder der Patient. Was machen wir in der Zeit, in der wir dort stehen und warten? Oder was sollte man machen?
Ja, was erwarten wir bei dem Stichwort 5 Jahre nach Überrolltrauer unter Reanimation? Super, wahrscheinlich haben wir eine Reanimation. Es ist eine besondere Reanimation, weil es eine TCPR ist, also eine Trauma-Reanimation. Das heißt, wir haben hier definitiv reversible Ursachen. Was fällt uns da ein? Also Hypovolemie aufgrund von Blutverlust, Hypoxie vielleicht, wenn das nicht gut beatmet war oder nicht atmen konnte. Dann diese ganzen Spannungssachen, also Herzbeuteltamponade, Spannungspneumothorax. Und daraus ergibt sich dann die Frage, wenn das Kind kommt, ist die Oxygenierung gesichert? Mhm. Stichwort Atemwegsicherung. Ist das intubiert? Ja, nein. Hypovolemie. Hat das einen vernünftigen Zugang? Ist Kreislauftherapie passiert? Was würde ich jetzt als nächstes machen? Also muss ich die Blutprodukte bestellen? Ja, muss ich wahrscheinlich. Und Stichwort Spannungspneumothorax, Herzbeuteltamponade, habe ich die Expertise und das Equipment in der richtigen Größe vorrätig und gibt es jemanden, der das anlegen kann, wenn ich so ein Kind habe, das dieses Verletzungsmuster hat? Das wären so meine ersten Gedanken.
Genau, also wir haben eine Schockraum-SOP und ich will mal aus dieser Schockraum-SOP skizzieren, wie die Initialphase dort organisiert ist.
Du sagst immer, wir haben uns das gedacht. Wer ist denn bei euch wir eigentlich?
Ja, wir sind das Team der Rettungsstelle, der Kinderrettungsstelle. Das ist in Berlin die Notaufnahme. Und die Abteilungen, die eben mit der Versorgung eines kindlichen Polytraumas betraut sind.
Ja, wer denn? Ein Unfallchirurg?
Die Unfallchirurgie, dann, ja. Die Neurochirurgie, die Allgemeinchirurgie und natürlich die Anästhesie. Das sind so die großen Abteilungen, die primär immer mit dazugerufen werden.
Mhm. Es wird ja in dieser Leitlinie auch empfohlen, dass ein Kinderintensivmediziner dazukommen sollte. Ist das da auch
ja,
bei euch dann
genau,
der Fall?
Ja, die habe ich gerade unterschlagen. Natürlich, also mit Rettungsstelle meine ich natürlich auch die pädiatrische Rettungsstelle und darüber kommen dann die Kinderärzte, Kinderoberärzte und Kinderintensivmediziner mit dazu.
Alles klar. Und Kinderradiologen auch wahrscheinlich oder jemand in der Kinderradiologie erfahrener wahrscheinlich, ne?
Naja, also wir haben die radiologischen Dienste dort und wenn dann spezielle Kinderfragen sind, dann gibt es eine Kinderradiologin, die erreichbar ist und dann die Bilder mit beurteilen kann.
Okay, und dann wird ja noch, das finde ich auch eine interessante Aussage in der Leitlinie, dass jemand aus der, Klammer auf, Kinder, Klammer zu, Anästhesie, dazukommen soll. Und war das jetzt Zufall, dass du da warst, oder wurdest extra du gerufen?
Nee, das war Zufall. Das war mein Dienst. Das war Zufall, genau. Mhm. Aber wir haben natürlich Fachärzte mit Kinderexpertise. Also jeder, der bei uns die ersten Dienste macht, hat auch eine Kinderexpertise. Aber zu so einem speziellen Fall würde der oder diejenige auch immer die Kinderanästhesie, die dann im Rufdienst immer zur Verfügung steht, mit alarmieren. Die sind natürlich dann nicht primär sofort vor Ort. Das dauert dann auch mal 10, 20, 30 Minuten. Aber die Initialphase ist der Facharzt im Vordergrund in der Lage zu überbrücken.
Mhm. Und wer ist bei euch Teamleader?
Ja, das haben wir so gelöst, dass der erfahrenste Facharzt, also in Kinderversorgung erfahrenste Facharzt, initial Teamleader ist. Die Pädiater können nicht garantieren, dass sie immer einen Oberärztin mitschicken, weil die auch den Kreißsaal mit bedienen und auch Kreißsäle von anderen Krankenhäusern. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das Team gerade dabei ist, ein Frühchen aus dem anderen Krankenhaus per Intensivtransport ins Haus zu holen oder gerade im Kreißsaal bei einer Sektio- oder Kinderreanimation stehen, also bei einem Live-Start. Und deshalb können die nicht garantieren, dass immer der Facharzt oder die Fachärztin / Oberarzt vor Ort sein können. Deshalb sind wir als Anästhesie-Team in der ersten Reihe, weil wir auf jeden Fall einen Facharzt oder Oberarzt immer mit in den Kinderschutzraum schicken können.
Okay, schön. Ja, finde ich auch gut. Ich finde es auch spannend, wie die Leitlinie sich dazu positioniert. Die haben gesagt, es gibt nicht sozusagen den einen Leader, sondern eine Führungsgruppe soll sich bilden, ne? Zum Beispiel aus Chirurgen, also Kinderchirurgen oder Unfallchirurgen, der Trauma-Leader ist, und dem verantwortlichen Kinderanästhesisten, ne, dem Survival-Leader. Und ich finde auch diesen Begriff sehr schön, ne? Und dann, und wenn verfügbar, dem Kinderintensivmediziner. Also das ist genau der Punkt. Also, und so habt ihr euch ja auch wahrscheinlich strukturiert. Es gibt so eine Gruppe von Menschen, ihr seid gemeinsam auf euren Ebenen eben eine Führungsgruppe. Und aber wie du schon sagst, der mit der meisten Erfahrung sollte natürlich auch gerne seine Kompetenz ins Spiel bringen.
Ja, wir reden ja gerade jetzt von den ersten Sekunden, ne? Also ja, das enge Team, das sofort vor Ort ist. Und von Minute zu Minute kommt dann mehr Expertise dazu. Ja, und auch irgendwann wird auch so ein Kreißsaal abgefrühstückt sein, und auch dann wird ein Oberarzt aus der Neonatologie oder der Kinderintensivmedizin mit dazukommen können. Spätestens, wenn dann der Hintergrund der Kinderärzte mit reinkommt, ja, erweitert sich sozusagen dieser enge Kreis. Und dann werden wir, genauso wie es als Leader Group bezeichnet ist, uns gegenseitig absprechen und unsere Kompetenzen ausloten und an das Kind bringen. Ja, der eine kann besser Atemweg, der andere besser Zugänge und Volumentherapie. Und wir trennen das auch voneinander. Also wir sind in der Anästhesie am Kopfende, weil wir Atemweg und Beatmung am besten beherrschen. Da haben wir auch bei den Kindern die größte Expertise. Die Kinderärzte hingegen, die zaubern Zugänge in Venen, die du noch nicht mehr erahnst. Also das sind unglaubliche Freaks. Und so war das eben auch bei diesem Kind. Wir haben dann in unserem Notfallwagen mehrere Zugangstaschen, sodass jede Extremität mit einer Zugangstasche, die voll bestückt ist, bedient wird. Und dann gibt es dort einen Arzt, eine Ärztin oder eine Pflegekraft, die dort dann aus dieser Tasche arbeiten kann und einen Zugang zu etablieren. Das machen die Kinderärzte und Kinderärztinnen. Plus Medikamente. Wir haben eine Pflegekraft, die nur für die Medikamente abgestellt ist, oder an Jost Kaufmann. Danke für diese wunderbare Leitlinie. Und auch nicht für irgendwelche anderen Sachen missbraucht wird, weil dann entstehen Medikamentenfehler, die in der Lage sind, ich sag mal so, so wie es Jost Kaufmann sagt, dieses Kind zu töten, indem jetzt Adrenalin falsch verdünnt ist zum Beispiel.
Ja. Du wolltest uns aber aus der Kinderschockraum-SOP nochmal einen Auszug
geben. Gehen wir ein paar Schritte zurück. Also wir versammeln uns umgehend nach der Alarmierung im Kinderschockraum und alle Teammitglieder stellen sich vor mit Namen und Funktion. Wir gehen also ganz nochmal zurück an den Anfang und wir verteilen uns Aufkleber, damit wir zuzuordnen sind, weil wir haben teilweise die gleiche Bereichskleidung, wir kennen uns nicht alle unbedingt, es sind Ad-Hoc-Teams, es sind neue Kollegen dabei zum Beispiel. Also haben wir dann unsere Aufkleber, da steht dann bei mir Anästhesie.
Auch der Name?
Also ja, den Namen kann ich dann selber draufschreiben, klar mit dem Edding, wenn ich Zeit habe.
Ja, wir haben so Westen, die wir dann anziehen, wo dann eben Anästhesie, Anästhesiepflege und so draufsteht, aber eben nicht der Name. Und so wie du sagst, das ist ein bisschen hinderlich, wenn man im Ad-Hoc-Team arbeitet und dann weiß man, ah ja, den Kollegen kenne ich, aber habe ich das letzte Mal vor einem Dreivierteljahr gesehen und wie hieß er nochmal, weiß ich nicht. Und dann finde ich es gut, wenn man den Namen auch hätte und nicht jeder hat seine Kittelkarte immer sozusagen nach draußen hängend und Deshalb finde ich das mit den Aufklebern ganz gut, wo man den Namen drauf schreiben könnte.
Vornamen.
Aber wahrscheinlich
du geboren.
Genau, Vornamen drauf. Aber ich glaube, in der Realität, ich weiß nicht, klappt das bei euch auch? Also das ist ja dann das Nächste dann.
Es kommt natürlich mal an, wie viel Zeit wir haben, ne?
Ja, okay.
Genau. Also das nimmt nicht viel Zeit, aber in der Regel liegt es daran, dass wir nur ein Edding haben und dann wird er umgereicht. Und dann kommt schon der Team, der Trauma-Leader. Das ist bei uns immer ein Unfallchirurg oder eine Unfallchirurgin. Und dann beginnt das Briefing anhand der bekannten Informationen, die uns die Feuerwehr zur Verfügung gestellt hat. Und dann werden folgende Fragen geklärt. Und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Armin. Welche Probleme erwarten wir? Ist das Equipment einsatzbereit und gecheckt? Ist die OP-Koordination informiert? Das war jetzt in dem Fall auch ich, aber tagsüber außerhalb des Bereitschaftsdienstes müssen wir natürlich dafür sorgen, dass ein Saal gestoppt wird und ein Team frei ist, um dieses Kind im Zweifel sofort in den OP zu nehmen. Und dann werden die Aufgaben, die zu erwarten sind, ja, Atemwegssicherung, Kreislauftherapie, Zugänge legen, anhand der Fähigkeiten abgesprochen. Und dann positionieren wir uns an der Trage entsprechend unserer Aufgabe, die wir übernommen haben.
Ja, okay, super. Das ist ja so, wie man es erwarten würde, oder? Dass man einfach so klar sich abspricht, jeder hat seine Rolle, jeder weiß, was er zu tun hat.
Ja, wir haben das nicht erfunden, ne? So, also nee. Wir haben auch nur so? Uns an dem ITRAP-Protokoll orientiert. Also ITRAP steht für Interdisciplinary Trauma Room Algorithm in Pediatric Surgery. Das heißt, wir haben das Rad nicht neu erfunden, sondern das ist der Algorithmus, an dem wir uns halten. So. Was sind die wichtigsten Informationen bezüglich des Kindes, die uns jetzt in der Vorbereitung helfen würden?
Ja, also ich glaube, ich würde an dieser Stelle mal kurz abschätzen, wie, was erwarte ich da eigentlich für ein Kind? Wenn du sagst 5 Jahre, ne? Dann würde ich ein gewisses Gewicht erwarten und das würde ich dann auch schon mal berechnen und dann so tun, als ob dieses Gewicht auch stimmen würde und schon mal alles so vorrechnen, sag ich mal. Ich nehme da meistens so einen Stift und Papier und male das mal auf. So, ich sage jetzt mal 5 Jahre, etwa 20 Kilo. Und dann.
Weißt du das? Also hast du die Perzentile im Kopf oder wie
orientierst du dich? Nee, hab ich nicht. Das ist wirklich, also es gibt ja die von mir sehr geschätzte PediHelp-App, da würde ich wahrscheinlich als erstes nachgucken. Mhm. Irgendwann hat man das ja so im Gefühl, wie, wenn man das ein bisschen öfters macht, wie schwer so Kinder sind. Aber es gibt doch so eine Formel, ne? Welche nimmst du?
Ich orientiere mich an der Best-Guess-Formel. So, also wir haben das pädiatrische Notfall-Lineal. Das Problem dabei ist, dass das Kind daneben liegen muss, um die Größe und das Körpergewicht und die Medikamentendosierung abzuschätzen. Das heißt, du kannst dich damit schwer vorbereiten. Mhm. Und deshalb musst du das irgendwie abschätzen. Und diese Formel haben wir schon mehrfach auf Vorträgen oder hier im Podcast genannt. Das ist Alter plus 4 mal 2. Das heißt, das Fünfjährige, 5 plus 4 sind 9 mal 2 sind 18 Kilo, ist eine Annäherung. Man sagt so ein Viertel, also 25% liegt die daneben. Aber ich glaube, mit 20 Kilo, wie du sagst, liegst du da schon ganz gut.
Ja, lässt sich auch einfacher rechnen als, 18,5. Also ich runde dann noch auf oder ab. Also so, das würde ich schon noch machen. Ich meine, in einem gewissen Rahmen. Ne?
Du hast gesagt, du schreibst es auf einen Zettel. Mach dir das echt auf dem, ich meine, damit hast du die Informationen für dich, aber habt ihr nicht irgendwie so ein Whiteboard im Schockraum, wo man das dann irgendwie so für alle sichtbar an die Wand malen kann?
Wenn es eins gibt, habe ich es nie benutzt.
Na, das wäre mal ein Improvement fürs nächste Mal, weil dann sind wir alle nämlich auf dem gleichen Stand.
Ja, smart. Also ich würde das für mich erstmal so hinschreiben, was ich so für meine anästhesiologischen Kram brauchen würde. Ne? Also welchen Tubus würde ich jetzt benutzen, wie viel Volumenbolus würde ich geben, wie viel Adrenalin brauche ich für eine Reanimation, so die Basissachen, sage ich jetzt mal. Ich meine, es kommt ja von einer Reanimation offensichtlich, also deshalb sollte ich mich ja damit ja befassen und da muss es ja irgendeiner ansagen. Ne? Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wer sagt das an? Der pädiatrische Intensivmediziner oder du als Anästhesist, habt ihr jetzt geklärt in dieser initialen Phase und da muss das jemand ja berechnen, das muss ja jemand machen und ich würde das auch machen, wenn ich die Zeit hätte, um das entweder anzusagen oder gegenzuchecken.
Ich meine, wir betreiben so einen Kinderschockraum, das passiert ab und zu, aber sowas ist wirklich, wie du sagst, ein Lucky oder Unlucky Punch. Das passiert irgendwie alle 10 Jahre. Ne? So aber an diesem Tag um 16.58 Uhr. Das Kind wird unter Reanimation jetzt in den Schockraum gefahren. Das erste Zertifizierungspasswort lautet 1894. Ich wiederhole, 1894. Üblicherweise fragt der Traumaleader, gibt es irgendwelche sofort zu behebenden Probleme, um die wir uns erst kümmern müssen oder können wir erst Übergabe machen? Diese Frage hat er sich verkniffen. Es ist klar, das Kind ist unter Reanimation zu uns gebracht worden, also war klar, erstmal umlagern, fortführende Reanimation. Dadurch kam es natürlich zu einer erschwerten Übergabe, weil ja jetzt schon das halbe Team quasi belegt ist mit einer Kinderreanimation. Und in dieser Situation sollen wir jetzt noch detaillierte Informationen zu einem Unfallhergang und dem möglichen Verletzungsmuster des Kindes aufnehmen. Das kann nur zu einer Fehlübertragung dieser Informationen führen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich überlege gerade auch, was ich gemacht hätte. Also ich glaube, ich hätte das Team erstmal weitermachen lassen. Und dann hätte ich mir die Übergabe aber geholt und dann hätte ich erst umgelagert und weitergemacht. Ich glaube, so wäre es wahrscheinlich vernünftig gewesen.
Naja, das Kind kam rein und es sah mausetot aus, muss man einfach so sagen.
Okay.
Es wurde mit Maske Beutel beatmet und einem Güdeltubus lag im Mund. Und ich meinte, bei der Maskenbeutelbeatmung zu beobachten, dass sich der Thorax des Kindes nicht suffizient hob, weshalb ich zunächst das Kind umgelagert wissen wollte, um mich eben sofort um dieses A- und möglicherweise B-Problem zu kümmern, weil das Kind so unmöglich suffizient oxygeniert sein konnte.
Okay, aber jetzt seid ihr ja auch ja nicht im Schockraumalgorithmus, jetzt seid ihr im Reanimationsalgorithmus. Das ist ja auch dann vielleicht ein ganz anderer Schnack, ne? Also diese ganzen Gedanken, die wir uns vorher gemacht haben, die sind ja schön und gut, aber jetzt sind wir in einer knallharten Reanimation. Und ich glaube, da ist ja die erste Frage, genau, was ist das für ein Rhythmus? Das wäre die erste Frage, die ich mir jetzt stellen würde. Das würde ich dann einmal kurz überlegen und irgendwie so klar kommunizieren. Und dann übernimmt man die Reanimation möglicherweise und geht davor. Genau. Ne?
Ich möchte jetzt auch ganz bewusst ausblenden, wie das Kind präklinisch behandelt worden ist, weil wir da später drüber sprechen möchten und weil wir auch uns da kein Urteil drüber erlauben wollen, was präklinisch in so einer dramatischen Situation alles passiert ist und was möglich gewesen wäre und was nicht möglich gewesen ist. Also malen wir uns später im zweiten Teil einfach das Idealbild, wie man präklinisch so einen Fall abarbeitet. Jetzt ist es genau so, wie du sagst. Wir sind im Reanimationsalgorithmus. Oxygenierung muss passen und die reversiblen Ursachen müssen sofort behoben werden. Das ist ja genau das, was du auch schon angedeutet hattest, ne, bei Trauma, Spannungspneu, Herzbeuteltamponade, Hypovolemie. Das sind so die Dinge, die man vielleicht als allererstes so antizipieren würde.
Okay. Hast du dann sozusagen die Rolle übernommen des Reanimationsleiters oder wie war das dann?
Genau, also ich habe erstmal initial die Reanimationsleitung übernommen am Kopfende, wollte mich jetzt dann um Atemweg kümmern, hatte die Herzdruckmassage an die Pädiater delegiert, die das suffizient fortgeführt haben und ich wollte jetzt einfach die Oxygenierung sichern und das, weil wir die Intubation schon vorbereitet hatten und auch eben auf diese 20 Kilo, das war jetzt kein Hexenwerk, ne? Wir waren bereit und wir sind Anästhesisten und es war alles da. So.
Ja, schön.
Und dann eben bei der Auskultation wurde das bestätigt, was initial schon prima vista zu sehen war. Links kein Atemgeräusch und Thorax hob und senkte sich auch nicht.
Okay, aber nochmal ganz kurze Frage. Ich glaube, wir sollten nochmal hier zwei Sachen betonen. Bei Kindern, nur zur Erinnerung, für die, die vielleicht nicht so häufig Kinderreanimation machen, wir reanimieren mit einem Algorithmus von 15 zu 2, also 15 Mal drücken und zweimal beatmen. Das wäre das, wie man es macht. Und trotzdem ist ja die erste Frage, die wir uns stellen, welchen Rhythmus hat dieses Kind? Welchen Rhythmus hatte denn dieses Kind eigentlich?
Das Kind hatte zu diesem Zeitpunkt eine PEA, eine pulslose elektrische Aktivität.
Okay.
Breitkomplex Bradykardie.
Alles klar.
So. Erste Arbeitshypothese war, wir müssen einen Pneu/Spannungspneumothorax entlasten. Und zeitgleich brauchen wir Zugänge. Es gab einen Zugang, eine rosa Flexhüle, die war aber ganz augenscheinlich para. Sodass eben genau die drei Taschen aus dem Kinderreha-Wagen an drei Extremitäten gegeben wurden und drei kompetente Kinderärzte und Pflegekräfte dort Zugänge gelegt haben. Plus zwei ECIOs, die auch direkt in die beiden Tibien des Kindes versenkt wurden. Also wir hatten auch innerhalb kürzester Zeit hatten wir suffiziente Zugänge. Einmal noch ein Schallkopf auf den Thorax. Das hat die Diagnose Pneumothorax bestätigt. Also wir haben sozusagen auf der linken Seite dieses Barcode-Sign gehabt. Also wir hatten eben keinen Lungengleiten mehr. Und und da war Klinik und Paraklinik eindeutig. Und der Allgemeinchirurg, der jetzt an dieser Stelle stand, hat relativ unkompliziert dann den Thorax entlastet. Und siehe da, wir hatten kurze Zeit danach Rosk.
Wie hat er das gemacht mit dem Spannungspneumothorax? Da gibt es ja auch eine Besonderheit bei Kindern.
Er hat in Bülow-Position hat er thorakotomiert, eine Mini-Thorakotomie durchgeführt.
In Bülow, okay. Okay, okay. Man soll ja, glaube ich, in der vorderen Axillarlinie die Kinder entlasten und nicht in der mittleren, weil das dort ein bisschen weniger Distanz ist und weniger Weichteile, glaube ich, liegen. Ich glaube, das war die Argumentation.
Aber wir hatten ja immer noch keine Übergabe. Das waren jetzt die ersten 3 Minuten, in denen wir sozusagen die Basismaßnahmen eigentlich parallel zur Übergabe durchgeführt haben und die Übergabe war sehr spärlich. Und so richtig viel haben wir nicht erfahren, außer dass dieses Kind mit dem Fahrrad unvermittelt auf die Straße gefahren ist und dort von einem PKW erfasst worden ist. Es wurde von Vorder- und Hinterachse überrollt und Ersthelfer vor Ort war ein Notfallmediziner und eine Chirurgin, die sofort mit der CPR begonnen haben. So, wie geht's jetzt weiter?
Okay, jetzt sind wir wieder im Trauma-Algorithmus oder im Schockraum-Algorithmus. Jetzt haben wir sozusagen die Reanimation verlassen. An dieser Stelle muss man Struktur reinbringen, um voranzukommen. Und da hat ja auch die Leitlinie einen Vorschlag, wie man da vorgeht. Zum strukturierten Ablauf, das sogenannte ITRAP-System, Interdisciplinary Trauma Room Algorithm in Pediatric Surgery. Und da gibt es so eine Phase rot, das sind die ersten 5 Minuten, in dem ein Rapport an das LIDA-Team sozusagen übergeben werden sollte. Der Transfer des Patienten auf die Örtlichkeiten im Schockraum. Sofortmaßnahmen sollen gemacht werden, die lebensrettenden Sofortmaßnahmen. Und dann soll nach einem strukturierten Survey, dem ABCDE-Algorithmus, vorgegangen werden. Und witzigerweise empfiehlt da auch die Leitlinie nicht einen speziellen Algorithmus, sondern halt Hauptsache, das Team macht koordiniert und abgestimmt eine Zusammenarbeit, ne, mit eben Elementen aus diesen sogenannten Buchstabenkursen, ne, sei es ATLS, ETC, EPALS und so weiter. Finde ich ganz interessant. Also, weiß nicht, kurze Zwischenfrage, wart ihr denn auch alle so trainiert? Hast du den Eindruck, dass alle wissen, was ABCD ist bei euch?
Ja.
Schon, ne? Ist etabliert mittlerweile. Okay. Nach Phase Rot kommt dann Phase Gelb. Das sind dann so die nächsten 10 Minuten, also zwischen 6 und 15 Minuten nach Eintreffen, fortführende Sofortmaßnahmen und dann dringliche Diagnostik vollziehen. Und das ist in diesem Falle wahrscheinlich ein CT bei diesem Kind auch gewesen. Dann kommt Phase Blau, Stabilisierung und weiterführende Diagnostik und dann Phase Grün, abschließende Diagnostik, Dokumentation, Debriefing und so. Ne?
Genau. Und wo befinden wir uns jetzt? Also wir hatten in der Phase Rot 0 bis 5 Minuten quasi A und B gelöst. C waren wir dabei. Ich hatte noch nicht erwähnt, dass natürlich auch über die Knochenkanülen dann Notfallkonserven gegeben worden sind. Auch das hat sicherlich maßgeblich zum ROSC geführt. Man darf bei diesen Algorithmen nicht vergessen, dass es eigentlich CABC heißt, ja. Also gucken, ob es irgendwelche Blutungen nach außen gibt, die stoppen, weil sonst brauchst du gar nicht weiterzumachen, und dich dann um ABC zu kümmern. Und und in diesem Kind hatten wir natürlich den dringenden Verdacht, es gab keine Blutung nach außen, aber dass es massive Blutungen nach innen gibt, sodass wir, nachdem wir ROSC hatten und Zugänge hatten und Oxygenierung hatten, natürlich sofort mit dem Kind ins CT gefahren sind.
Okay, super. Und hattet ihr nicht Angst, dass es Strahlenprobleme bekommt? Achtung, Suggestivfrage.
Dieses Kind hatte viele Probleme. Ein Strahlenproblem war eher nachgeordnet.
Genau. Finde ich auch nochmal wichtig zu betonen, dass wenn so ein schweres Verletzungsmuster vorliegt, darf man natürlich ein CT machen. Es gibt definierte Kriterien für die Indikation zu einem Ganzkörper-CT. Das ist eben die Bewusstlosigkeit. GCS unter 13 durch Trauma, Sauerstoffsättigung unter 90, veränderte Atemfrequenz, Schockzeichen. Ich glaube, es hat alles erfüllt, dein Kind, was du da betreut hast. Von daher ist ein CT indiziert. Man muss nicht Angst haben, dass das Kind Krebs bekommt von einem CT.
Okay, also wir haben Phase Rot abgearbeitet. Wir sind in Phase Gelb und machen die dringliche Diagnostik. Und da haben wir relativ schnell gesehen, dass dieses Kind massive innere Blutung hatte. Außerdem hat uns natürlich der Kopf interessiert, denn diese weiten, nicht lichtreagiblen Pupillen, die können ja durchaus mehrere Ursachen haben. Entweder ein schweres SHT, das wahrscheinlich auch die weitere Therapie in der Gesamtschau der Befunde maßgeblich beeinflusst hätte, oder einfach nur in Häkchen durch die Hypovolemie und die Hypoxämie. Und der Kopf sah gut aus. Das heißt, hier hatten wir keinen Anhalt auf ein Schädelhirntrauma, sodass eben die erste Verdachtsdiagnose erstmal unsere Arbeitshypothese war.
Mhm. Ja, passt ja auch zum Mechanismus, ne? Wahrscheinlich das Überrolltrauma so gewesen, dass das Fahrzeug, welches war es denn eigentlich?
Ein Auto? Das war ein PKW, ja.
Ja, wahrscheinlich über den Thorax anscheinend ja dann gefahren ist und dann bleibt der Kopf natürlich unversehrt. Ne?
So, jetzt kommen wir aus dem CT mit den Informationen schwere innere Blutung, Kopf in Ordnung. Und jetzt würde ich einfach mal unsere Hörerinnen und Hörer fragen, wie würdet ihr jetzt weiter vorgehen? Armin, was wäre dein erster Gedanke, wie es jetzt weitergeht?
Ich glaube, dieses Kind muss in den OP.
Genau. Eine nicht zu kontrollierende innere Blutung muss sofort chirurgisch behandelt werden. Dieses Kind war höchst instabil. Wir waren dabei, Blut reinzugeben, Kristalloide, Kolloidale reinzugeben. Wir haben natürlich auch mit Gerinnungsfaktoren gearbeitet, sozusagen auf das Körpergewicht kalkuliert, mit Fibrinogen gearbeitet, wir haben mit PPSB gearbeitet, wir haben mit Tranexamsäure gearbeitet. Die Dosierung, an denen wir uns gehalten haben, also Fibrinogen, Gerinnungsfaktor 1, wird mit 20 bis 30 Milligramm empfohlen. Das sind 600 Milligramm bei 20 Kilo. Das ist natürlich eine homöopathische Dosis, wenn dieses Kind sein gesamtes Herzzeitvolumen quasi minütlich ins Abdomen pumpt. Also da hatten wir 2x2 Gramm Fibrinogen nur zum Start. Wir hatten 2000 Einheiten PPSB.
Es gibt ja so eine Formel bei der Substitution von PPSB, aktueller Quick und dann der Quick, den ich haben möchte. Diese Differenz mal Kilogramm Körpergewicht ergibt die Menge PPSB in Einheiten, die ich geben muss. Gilt das auch für Kinder? Habt ihr das auch so angewandt?
Das gilt auch für Kinder.
Wobei, ihr hattet ja wahrscheinlich gar keinen Quick in dem Moment, oder?
Also was würdest du vermuten, was dieses Kind für einen Quick hat?
Ich würde es einfach machen und rechnen, dass es 10 hat oder 0 und dann mal 20.
Ja. Also. Und wir haben eben 2x1000 Einheiten PPSB gegeben und Tranexamsäure. Wird empfohlen 20 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Das sind 400 Milligramm in 24 Stunden. Angesichts des vorhin Gesagten mit der schweren Blutung haben wir auch da die 24-Stunden-Dosis im ersten Bolus schon erreicht. So, damit war dieses Kind aber nicht zu stabilisieren. Und wir hätten dieses Kind auch nicht lebend in den OP bekommen. So war unsere erste Einschätzung interdisziplinär. Also haben wir eben Schockraum notfalllaparotomiert.
Ach du meine Güte.
Parallel dazu haben wir große Zugänge gelegt, also zentrale Zugänge, eine arterielle Blutdruckmessung angelegt, haben dann über die Brachiocephalica links übrigens Sheldon gelegt. Das ging super. Trotz eines Kindes im hämorrhagischen Schock. Die Vene ist bindegewebig offen. Und es war auch da ja schon die Drainage gelegt an der linken Seite, sodass man auch keine Angst vor dem Pneu hätte haben müssen. Ist ja sowieso bei dem Brachiocephalika-Zugang eher selten, weil man ja parallel zu Pleura punktiert und nicht auf die Pleura drauf zu. Nur mal so am Rande. Und somit hatten wir alles, was wir brauchten. Wir hatten große Zugänge. Wir hatten eine valide Messung, über die dann auch gleich Blut abgenommen wurde und wir es im OP in so einem Clot-Pro analysiert haben. Und die Abdominalchirurgen haben das Abdomen exploriert.
Ja, also habt ihr euch auch an die Leitlinien gehalten? Ja, bei einem Transfusionsbedarf von, so steht es in der Leitlinie, 25 Milliliter EK pro Kilogramm Körpergewicht in 2 Stunden soll laparotomiert werden oder thorakotomiert werden sogar. Und die Indikation zur operativen Versorgung soll primär vom hämodynamischen Zustand abhängig gemacht werden und nicht von irgendwelchen Verletzungsmustern. Und offensichtlich hat das Kind ja eine akute lebensbedrohliche Blutung gehabt. Das heißt, es ist total verständlich, dass ihr das gemacht habt. Habt ihr nur laparotomiert oder auch thorakotomiert?
Wir haben nur laparotomiert, denn wir hatten im Thorax tatsächlich, wir hatten ja eine liegende Thoraxdrainage, die hat Luft gefördert, aber keine Blutung gezeigt. Und wir hatten auch keine Oxygenierungsproblematik mehr. Außerdem haben wir dann ja auch parallel den CT-Befund bekommen, parallel zu dieser operativen Maßnahme. Und da zeigte sich dann eben, abgesehen jetzt, dass wir zwar zerebrale Kontusionen hatten, nur eine Lungenkontusion und einen leichten Restpneu links, aber sonst eben keinen dramatischen Lungenbefund. Abdomen war freie Flüssigkeit zu sehen, klar, ein Hämatoperitoneum. Es wurde eine Leberabscherung beschrieben. Es wurde eine Abscherung der Vena cava inferior beschrieben und der Arteria hepatica dextra. Das heißt, das erklärt schon, warum wir dieses Kind auch mit unseren Maßnahmen nicht suffizient stabilisieren konnten. Was nun?
Tja.
Die Chirurgen haben gekämpft, geklemmt, übernäht, gepackt, um eine initiale Stabilisierung zu erreichen. Das gelang dann auch für den Moment. Jetzt müssen wir in den OP nochmal relaparatomieren und jetzt eine definitive Versorgung machen, eben dieser abgescherten Gefäße und der verletzten Darmanteile, so dass wir dann mit einem leidlich stabilen Kind in den OP gegangen sind, um dort zu relaparatomieren.
Okay, Gordon, das heißt, an dieser Stelle ist eigentlich die Schockraumversorgung beendet. Und wir haben jetzt schon über eine Stunde gequatscht und wir wollen ja noch über die Präklinik sprechen. Aber trotzdem würde mich natürlich und wahrscheinlich auch alle unsere Zuhörer interessieren, wie denn dieser Fall dann noch ausgegangen ist. Was habt ihr denn dann noch im OP gemacht? Wie war denn die weitere Versorgung des Kindes auf der Intensiv und so weiter? Kannst du uns nochmal dazu was sagen?
Ja, ich muss das ganz kurz zusammenfassen, denn wir waren über 6 Stunden noch mit dem Kind im OP. Wir haben relaparatomiert und es war wirklich ein Kampf gegen Windmühlen. Sobald die Blutung an einer Stelle beherrscht wurde, lief es aus einer anderen Stelle wieder heraus.
Wahrscheinlich waren das nicht nur chirurgische Blutungen dann irgendwann, sondern auch wahrscheinlich eine disseminierte intravasale Gerinnung beziehungsweise eine Tick-trauma-assoziierte Koagulopathie, oder?
Genau, das war ein ganz starker Gegner, der uns dort herausforderte. Und dieser Dick oder Tick wirst du einfach irgendwann nicht mehr Herr. Mhm. Und man kann natürlich chirurgisch versuchen, das Beste zu tun. Und es mündete dann in einer Hemihepatektomie, weil einfach die Leber so zerstört war, dass der abgescherte Teil eigentlich nur noch tumiert werden konnte. Das Darmmeso war schwer verletzt. Es war voller Hämatome, die während der Dauer der Versorgung größenprogredient waren und dann am Ende demaskierten sich auch schon Darmischämien, sodass auch Dünndarmsegmentresektionen notwendig waren. Und das Ende vom Lied ist, dass die Blutungen dann chirurgisch doch ganz gut zufriedenstellend gestillt werden konnten. Aber ja, die Dick hatte ihren Lauf genommen und ja, da fing es dann an zu bluten aus Mund, aus Nase, hat Blut aus dem Rektum abgesetzt.
Ein schreckliches Bild.
Es war ein schreckliches Bild und das Kind ist schnell dann ins Multiorganversagen gerutscht.
Und verstorben, nehme ich mal an.
Ja, die Familie ist bei dem Kind gewesen. Die Geschwisterkinder konnten sich dann zu ihm ins Bettchen legen und konnten Abschied nehmen. Das wurde fantastisch moderiert. Insgesamt war es aber natürlich eine unglaublich traurige Geschichte.
Ja, in der Tat, das ist ein ganz trauriger Fall, Gordon. Ich glaube, ihr habt das Team funktioniert und am Ende muss man auch akzeptieren eben, dass man nicht alle Patienten retten kann, so wie auch in diesem Falle leider das Kind nicht. Und naja.
Ich bin seitdem dahingehend traumatisiert, als dass ich unheimliche Angst um meine Kinder im Straßenverkehr habe, weil ich halt aus eigener Erfahrung eben sehe, wie schnell es geht und wie furchtbar die Dinge ausgehen können. So dass ich im Straßenverkehr mit meinen Kindern unglaublich unruhig geworden bin. Wenn die da mit ihren Fahrrädern vorherfahren oder auf die Ampel drauf zulaufen, da kriege ich immer halbe Herzinfarkte.
Glaube ich sofort. Da ist ein bisschen ruhiger bei uns hier in Kiel. Aber es kann überall passieren. Es kann überall passieren und
ja,
das ist einfach traurig für die Familie und drücken wir die Daumen, dass die das gut irgendwie überstanden haben. Okay, Gordon, jetzt hast du wirklich einen tollen, spannenden Fall geschildert, den du in der Klinik erlebt hast. Und wir haben ja auch versprochen, dass wir noch über die Präklinik sprechen möchten. Wir haben natürlich das Kind nicht präklinisch gesehen. Wir wissen nicht, wie die Umstände waren. Aber wir können ja uns vielleicht überlegen, was wir gemacht hätten. Wir können es ja eine Mental Simulation machen. Habe ich das richtig gesagt?
Simulation, ja.
Habe ich richtig? Genau. Ja, super.
Hast du richtig, ja.
Ich habe ja auch zum Geburtstag ein Schneidebrett bekommen, wo Mental Simulation draufsteht.
Von wem denn wohl?
Ja, und seitdem weiß ich auch, dass es so ausgesprochen wird. Naja, wie auch immer. Aber wir können ja mal auf ein paar Aspekte vielleicht der Polytrauma-Leitlinie eingehen und das anhand dieses Falles besprechen. Also ihr habt ja dann sicherlich im Verlauf auch mitbekommen, wie das Verletzungsmuster wahrscheinlich gewesen sein wird oder was vorgefallen ist. Was ist denn eigentlich ganz genau vorgefallen? Was hat euch dann der Notarzt oder die Notärztin gesagt?
Genau, also nochmal resümieren, dieses Kind ist mit dem Fahrrad auf die Straße gefahren von einer Verkehrsinsel und ist dort von einem Pkw erfasst worden und von Vorder- und Hinterachse im Bereich des Abdomens überrollt worden.
Okay, also ganz klassisches, sag ich jetzt mal, Überrolltrauma. Gut, dann kommen wir als Notarzt oder als Notärztin da an und wir finden dieses Kind auf dem Boden. Was machen wir zuerst? Wir machen zuerst mal ein ABCDE-Assessment, oder? Und erstmal sprechen wir das Kind an, ob es überhaupt reagiert, ob es Lebenszeichen gibt. Weißt du, ob das Kind am Anfang Lebenszeichen hat oder nicht?
Nein, hatte es nicht. Es wurde beschrieben, dass vor Ort schon die Reanimation am Gange war. Ja, also die beiden Ersthelfer, Mediziner, haben das Kind unter diesem Auto hervorgezogen und haben sozusagen einen Bewusstseinscheck gemacht, festgestellt, es gibt keine Lebenszeichen und haben dann mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen.
Okay, dann hier in diesem Algorithmus ist es ja so, dass man eben nach Lebenszeichen sucht, gab es nicht, okay, dann macht man ja 5 initiale Beatmungen beim Kind und dann wird reanimiert, wenn man vorher noch Hilfe geholt hat. Das ist ja dann auch passiert, denn der Rettungsdienst kam ja offensichtlich und hat das Kind dann übernommen. Ja, jetzt ist ja die Frage, gilt hier die Polytrauma-Versorgungsleitlinie oder eben nur die Reanimationsleitlinie? Eigentlich sind wir streng genommen im Reanimationsalgorithmus die ganze Zeit.
Ja, aber es ist ja eine traumatische Reanimation und deshalb muss man natürlich auch an die Dinge denken, die in so einer Polytrauma-Leitlinie thematisiert sind. Also Blutungskontrolle, das steht ganz oben als reversible Ursache für einen Herz-Kreislauf-Stillstand, einen traumatischen. Dazu gehört in meinem Empfinden auch sehr großzügig eine Beckenschlinge anzulegen und zwar unabhängig von einem klinischen Untersuchungsbefund. Also man untersucht ja das Becken nicht mehr klinisch, sondern man guckt, ob es Hinweise auf ein Beckentrauma gibt. Das war in diesem Fall erfüllt, würde ich mal prima vista sagen. Also wird das Kind beim Umlagern direkt nicht nur eben in einen Vakuummatratze, im Spineboard immobilisiert, sondern es wird auch eine Beckenschlinge bekommen, die eben für dieses Gewicht geeignet ist. Das steht ja nicht in der Reha-Leitlinie, sondern das steht in der Trauma-Leitlinie.
Ja, jetzt müssen wir über zwei Leitlinien reden. So ein blöder Fall.
Genau, aber die Reanimation, lass uns die Reanimation einfach mal so ein bisschen
ausklammern,
in den Hintergrund stellen. Okay. Ja? Reanimieren ist ja relativ einfach, weil wir alle wissen, was bei einer Reanimation zu tun ist, auch bei einer Kinderreanimation. Du hast den etwas anderen Algorithmus eben schon angesprochen. Wir wissen, dass wir Adrenalin geben müssen. Wir wissen, dass wir eine Thoraxkompression durchführen müssen im Verhältnis 15:2. Und wir wissen auch, dass wir das Kind, und jetzt kommen wir zum Atemweg, oxygenieren müssen. Das heißt, wir müssen nicht intubieren. Du hast mal gesagt, kein Kind ist an Plastikmangel gestorben, aber an Sauerstoffmangel bisher. Und deshalb auch nochmal der Aufruf, wir müssen uns nicht genötigt fühlen, ein Traumakind zwangsläufig aus Angst vor der Aspiration zu intubieren. Wir müssen es oxygenieren. Und das kann man, wie in diesem Fall, mit einem Beutel Maskenbeatmung, wenn man das beherrscht, oder mit einer Larynxmaske oder möglicherweise auch mit einem Larynx-Tubus, den ich persönlich nicht einsetzen würde und der auch von der Fachgesellschaft nicht als Firstline empfohlen wird, von unserer Fachgesellschaft. Hauptsache, es kommt Sauerstoff ins Kind.
Mhm. Das ist absolut richtig, wobei in der Polytrauma-Leitlinie steht drin, dass bei Kindern mit Apnoe, das war ja hier der Fall, oder Schnappatmung, soll prähospitaler Notfallnarkose erfolgen mit Atemwegssicherung mittels Tubus oder Larynxmaske, um eine Beatmung durchzuführen. Aber natürlich, wie gerade schon gesagt, ein Kind stirbt nicht an Plastikmangel, sondern eben an einem zu wenig Sauerstoff. Und wenn diese Beutelmaskenatmung gut funktioniert und wenn die eigenen Kompetenzen so sind, dass man sagt, ich kann das nicht, dann sollte man es sein lassen und dann einfach so effizient weiteratmen.
Oder das Team kann es nicht. Es kann ja sein, dass ein Kinderanästhesist oder eine Kinderanästhesistin dort auf dem NEF sitzt, aber mit einem Team fährt, das überhaupt keine Skills oder nicht ausreichend Skills bei so einem Krankheitsbild hat. Dann kann man sich auch dagegen entscheiden und sagen, nee, ich mache das nicht. Und hier stützt das auch die Leitlinie, die sagt nämlich, und da würde man ja sagen, naja, schweres Schädel-Hirntrauma, hämodynamische Instabilität, schweres Thoraxtrauma mit respiratorischer Instabilität, da muss man intubieren? Nein, hier sagt die Leitlinie erst nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Analyse. Man darf auch nur mit einer Leitungsmaske das Kind oxygenieren.
Ja, Gordon, aber lass uns bitte nochmal betonen, das gilt alles nur für die Kinder, die nicht eine Apnoe oder eine Schnappatmung haben. Denn diese Kinder sollen eine prähospitale Notfallnarkose erhalten mittels Atemwegssicherung mit Tubus und Larynxmaske, wie ich eben schon gesagt habe. Und das, was du gerade gesagt hast, gilt nur für die, bei der nach Ausschöpfung aller anderen Therapiemaßnahmen eine Sättigung von unter 90 stattfindet. Dann sollte man eine Abwägung machen unter sorgfältiger Nutzen-Risiko-Analyse. Ja, und schlussendlich ist es ja auch nur eine Leitlinie und keine Richtlinie. Und wenn ich keinen Tubus platzieren kann oder aus irgendwelchen Gründen das nicht mache, dann ist es auch völlig in Ordnung. Und wie du schon gesagt hast, man kann natürlich immer eine Larynxmaske machen, auch wenn die Indikation zur Intubation steht, wenn man glaubt, dass das jetzt in diesem Falle zum Ziel führt. Das ist ja vollkommen klar. Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 2003. Ich wiederhole, 2003. Du hättest das wahrscheinlich intubiert, das Kind. Ich hätte es auch versucht, auf jeden Fall.
Auch bei mir vom Team abhängig gemacht. Ne?
Du bist ja das Team und du beherrschst das Verfahren und jetzt liegt es in dir, das gut zu kommunizieren mit den Notfallsanitätern. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, so ein 5-jähriges Kind, weil es keinen Hinweis auf einen schwierigen Atemweg hat, lässt sich in der Regel eigentlich gar nicht so schlecht intubieren. Also
ja, das ist kein Hexenwerk, ne? Besonders hat er es ja auch keine Gesichtsschädelverletzung oder so.
Ja, das wäre noch,
also
vielleicht was anderes. Das wäre nochmal ein ganz anderer Aspekt. Ne? Aber genau, ich hätte einen Intubationsversuch, glaube ich, gemacht, ja.
Genau, okay. Dann ist das Kind jetzt von uns intubiert worden. Mhm. Und damit haben wir sozusagen A und B behoben.
Trotzdem müssen wir das B nochmal beurteilen, gerade nach der Intubation, denn es kann ja sein, dass das Kind einen Pneu hatte und jetzt ein Spannungspneu durch die Überdruckbeatmung entwickelt.
Ja.
Und deshalb müssen wir uns damit nochmal kurz befassen. Auskultation ist da schon mal sehr gut, Ultraschall ist auch sehr nett. Aber wenn wir jetzt ein B-Problem haben, müssen wir eben an den Spannungspneu denken, wie auch in deinem Fall das ja der Fall war. Den würden wir dann eben beheben. Also wie würdest du es machen, ganz konkret?
Also, wir müssen natürlich sowieso nach Intubation auskultieren und dann hätten wir ein abgeschwächtes Atemgeräusch links festgestellt. Das kann natürlich zwei Ursachen haben. Einmal, der Tubus steckt im rechten Hauptbronchus. Mhm. Oder, da müsste man eben zurückziehen und nochmal auskultieren. Oder es ist eben ein Pneumothorax auf der linken Seite.
Und das ist ganz schön tricky, wenn das links abgeschwächt ist, das Atemgeräusch, wie es ja auch in diesem Fall war, ne? Aber das abgeschwächte Atemgeräusch links, genau, war ja schon vor Intubation, also die Wahrscheinlichkeit, dass es da wirklich eine Spannungskomponente war oder ein Pneumothorax, war ja sehr hoch.
Also eine traumatische Reanimation und deshalb ist die Entscheidung relativ leicht, gehört der Thorax beidseitig entlastet, großzügig. Da muss man nicht großartig rumzaubern, sondern da kommen zwei Thoraxdrainagen rein, es werden zwei Mini-Thorakotomien durchgeführt. Und so hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht bei dem Kind.
Genau, also die Mini-Thorakotomie wird ja empfohlen bei Erwachsenen. Ne? Bei Kindern ist es ein bisschen schwieriger, weil einfach der Interkostalraum sehr gering ist. Und deshalb wird dann eher empfohlen, eine Venenverweilkanüle auch zu nehmen. Also du sagst, du würdest eine Thoraxdrainage legen, aber ich finde, das ist schon mal sehr anspruchsvoll, präklinisch bei Kindern. Und ich glaube, ich hätte tatsächlich so eine Vigo-Braunüle, wie auch immer man das nennt, genommen und sie dann halt in die vordere Axillarlinie.
In welcher Position?
Ja, in die vordere Axillarlinie würde ich das jetzt machen, so nach dem, was ich jetzt gelesen habe.
Also nicht in Monal die Position?
Nein, nicht in Monal die Position. Und da gibt es auch eine klare Empfehlung für die Größen, welche man nehmen sollte für die Thoraxpunktion. Bei so einem 5-Jährigen wird eine 16-Gauge-Kanüle empfohlen, das ist die graue, schon ziemlich groß, aber klar, muss ja auch Luft und eventuell Blut raus.
Ja, aber genau, das ist ja nicht ohne Grund empfohlen, denn wenn man das mit einer Vigo löst, dieses Problem, dann hast du eine sehr hohe Gefahr, dass die, wenn die sich jetzt erwärmt, durch das Gewebe zugedrückt wird und du wieder einen Ventileffekt hast. Das Heimtückische dabei ist halt, dass du dich ja in einer falschen Sicherheit wähnst, weil du ja eine initial erfolgreiche Druckentlastung gemacht hast. Dann baut sich aber wieder Druck auf, der nicht adäquat trainiert ist, weil du eben nur so eine vorübergehende Lösung drin hast. Und dann kommt ganz schnell der Fixierungsfehler auf beispielsweise Hypovolemie, obwohl du wieder ein obstruktives Schockereignis hast. Diesmal eben nicht zum zweiten Mal.
Deshalb brauchst du ein Reassessment. Das ist ja genau der Punkt, ne? Deshalb macht man dieses ABCD-Schema immer wieder von vorne.
Du darfst halt nur nicht vergessen, dass deine Thoraxdrainage mittlerweile vielleicht insuffizient ist und du wieder ein Pneumothorax oder ein Spannungspneumothorax hast. Ja? Und du darfst nicht, und dazu neigen wir, und ich würde das auch nicht verurteilen, wenn das passiert, weil es einfach menschlich ist, du siehst den entlasteten Thorax und sagst, ja gut, das Problem habe ich behoben, dann muss das jetzt ein anderes Problem sein.
Absolut.
Das ist ein bisschen tricky.
Ja, also was ist die Alternative? Du würdest wirklich eine Thoraxdrainage legen, also eine 14-Charrière-Thoraxdrainage würdest du dann legen? Prähospital.
Nee, würde ich wahrscheinlich nicht legen, weil ich genauso wie du in der Schnelle der Zeit diese Drainage, diese Luft über eine Flexhülle trainieren könnte. Du hast gesagt, du würdest intubieren. Ja. Wie würdest du denn intubieren?
Mit einem Tubus.
Ja, das ist eine gute Idee, ja.
Also, ich würde deine RSI machen natürlich, muss davon ausgehen, dass das Kind nicht nüchtern ist. Und auch hier wird in der Leitlinie diese modifizierte RSI empfohlen mit einer Zwischenbeatmung. Und es bedeutet auch, dass ich das Kind vorher präoxygeniere, so gut es eben geht. Und im Zweifelsfall auch zwischenbeatme, wie gesagt. Und dann würde ich einen Tubus platzieren.
Und interessanterweise wird in der Traumaleitlinie bei Kindern das Stiffneck noch empfohlen. Das ist dann im Idealfall auch schon drum. Das darf man oder muss man oder soll man, wie auch immer, für die Intubation abnehmen und eine manuelle Inline-Stabilisierung durchführen. Das heißt, du brauchst also jemanden, der die Halswirbelsäule stabilisiert und jemanden, der intubiert. Das macht das Ganze schon ein bisschen personalintensiver.
Das stimmt.
Und die tracheale Intubation des pädiatrischen Traumapatienten bedeutet eigentlich immer ein schwieriger Atemweg. Jedenfalls sollte der antizipiert werden und auch im Hinblick auf unsere neue europäische Leitlinie sollte das primär mit einem Videolaryngoskop durchgeführt werden. Erst recht unter der Annahme, dass die Kolleginnen und Kollegen vor Ort eben nicht die große Expertise in der Intubation von Kindern haben. Und da ist das Videolaryngoskop ein geeignetes Mittel, die primäre Erfolgsrate zu erhöhen.
Genau, wenn man intubiert hat, soll man natürlich auch seinen Erfolg kontrollieren, wie du schon gesagt hast, durch Auskultation, Kapnographie auf jeden Fall, Zulagekontrolle und ja, das sind wichtige Aspekte der Kontrolle.
Ja, und zum Assessment insgesamt gehört natürlich auch die Überwachung und ich glaube, die können wir ganz schnell durchgehen. Wir machen natürlich die Standardüberwachung, die wir auch in jedem OP machen, mit Pulsoximetrie, mit Kapnographie, mit EKG und Blutdruckmessung, ne? So.
Zielparameter der Beatmung sind Normoxämie, Normokapnie und natürlich ein an das Kind angepasstes Tidalvolumen, ungefähr 6 bis 8 Milliliter Kilogramm Körpergewicht.
Genau.
Super, dann sind wir mit B fertig und jetzt gehen wir zum Thema C. Also wenn wir so ein Kind haben, was unter einem vermuteten hypovolemischen Schock ist, müssen wir irgendwie Flüssigkeit in dieses Kind bekommen. Und da stellt sich natürlich als erstes die Frage, kriegen wir einen Zugang? Und da wäre ich persönlich sehr großzügig, wenn ich sehe, dass die Venenverhältnisse sehr schlecht sind, mit einem intrauterinen Zugang.
Sofort, oder? Mal im Ernst, eine kindliche Reanimation, da würde ich erst gar nicht mit einer Flexüle anfangen. Das kriegt sofort ein oder zwei intrauterine Kanülen. Also das verstehe ich auch nicht, dass dann nicht jeder sofort dann denkt, so viel einfacher. Ist viel einfacher anzulegen, als eine Flexüle zu legen beim Fünfjährigen. Oder? Also eine Lanze brechen für die intrauterine Infusion bei einem pädiatrischen Traumapatienten. Seid großzügig. Trainiert vor allen Dingen diese Maßnahmen. Das ist ja wirklich nicht schwierig. Es gibt 1000 Workshops, die das anbieten. Hühnerknochen anbohren. Da sieht man auch mal, was passiert, wenn man zweimal den gleichen Knochen anbohrt, dass es wirklich aus dem ersten Loch wieder rausläuft, 1:1. Und diese Kurse sind auch nicht teuer. Sie retten euch und dem Kind aber in der Situation den Arsch.
Ich meine auch gelesen zu haben, dass man so sich nicht mehr als 5 Minuten, glaube ich, aufhalten soll mit dem Venenzugang und dann sollte man einen traumatischen Zugang machen oder noch weniger. Aber es ist nicht explizit verboten, einen Zugang zu suchen. Aber ja, du hast vollkommen recht, intrauterinen Zugang rein und zack, fertig. Und wenn man den dann hat, dann möchte man ja Volumen geben.
Und glücklicherweise haben wir da einen Podcast schon drüber gemacht, auf den wir an dieser Stelle verweisen wollen, weil die Volumentherapie ist natürlich relativ komplex, aber man macht natürlich nichts falsch, wenn man kristalloide, also balancierte isotonische Kristalloidlösungen verwendet. Man darf auch kolloidale verwenden, bis maximal 20 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, den kolloidalen und die Boli der Kristalloiden ebenso 20 Milliliter. Aber da ist natürlich die Normovolemie der Parameter, bei dem man damit aufhören sollte.
Ja, du hast gesagt, das ist komplex. Ich finde das gar nicht so komplex. Also 10 bis 20 Milliliter ist noch ganz konkret und einfach zu rechnen. Warum sagst du, dass es komplex ist? Also ich glaube, in diesem Setting, in dem wir jetzt gerade sind, gibst du einfach das rein, was du hast. Es geht ja darum, das Kind aufzufüllen.
Ja, also die perioperative Volumentherapie ist ein bisschen komplexer. Jetzt geht es darum, mit kristalloiden oder kolloidalen Infusionslösungen Normotension und Normoperfusion zu erreichen. Und da sind die 10 bis 20 Milliliter Boligaben und dann Reevaluation das Mittel der Wahl.
Und das kann man auch gut dokumentieren, indem man eine 50 Milliliter Spritze nimmt und dann so mit 3 Wege hin ein System entwickelt, dass man das kontrolliert immer abziehen kann von der Infusionsflasche und dann in das Kind reinspritzt. Und dann kann man auch gut dokumentieren, wie viel man gegeben hat. Und das sollte man auch exakt dokumentieren.
So, wie machen wir es beim SAT und Perfusion und Blutdruck? Haben wir schon mal drüber gesprochen?
Ja, also es ist ja erstmal so, dass es gibt ja die primäre Schädigung durch ein SAT. Das können wir nicht umkehren. Aber die sekundären Schäden, die gilt es zu vermeiden. Und da sind wir, glaube ich, die entscheidende Stellgröße, um die zu minimieren. Das bedeutet Oxygenierung sichern, Normokapnie etablieren, Normovolemie, Normotension etablieren. Und das ist das, was unsere Zielparameter sein sollten, um eben diese sekundären Schädigungen zu vermeiden.
Genau, ja. Also eigentlich ganz einfach.
Eigentlich schon, ja. Nur man muss halt dran denken. Und ich glaube, das passiert ja schon ganz schön schnell, wenn man ein Kind beatmet hat, dass man dann irgendwas einstellt am Beatmungsgerät. Und die Kinder sind oft ja auch lungengesund. Dann werden die halt mit einer sehr hohen Compliance beatmet. Und dann hat man sehr schnell eine Hypokapnie. Und das ist ungünstig für die Hirnperfusion, weil es dann zu einer Vasokonstriktion kommt und eine mindere Durchblutung eben des Kopfes. Und das ist wirklich nochmal anders als bei Erwachsenen. Und diese Autoregulationsmechanismen sind sehr schmal in der Breite und gerade bei kleinen Kindern eben. Deshalb ist das wirklich relevant, dass man da auch wirklich streng drauf achtet. Plus, man muss noch antizipieren, dass es Messfehler gibt in der Kapnographie, weil man mehr Totraum hat. Aber ich glaube, das geht jetzt wieder zu weit. Nur einfach bitte dran denken, bewusst die Beatmung einstellen, bewusst kontrollieren und Hyperventilation absolut vermeiden.
Genau, und keine endlosen Gänsegurgeln, auch wenn es praktisch ist, an das Kind ranhängen, das vergrößert den Totraum. Teilweise bis über das Tidalvolumen. Und dann haben wir ein echtes Problem. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir das Kind nicht oxygenieren können und das CO2 immer weiter ansteigt.
Genau. So, Skelettverletzungen. Was kann man zu den Skelettverletzungen sagen? Eigentlich ist es auch einfach, in Anführungsstrichen. Wenn man Verletzungen hat, sollte man die ruhig stellen. Wenn man offene Wunden hat, vom groben Schmutz befreien, steril abdecken und achsengerecht lagern, wenn es geht. Und was machen wir, wenn es fehlgestellt ist? Was würdest du machen, Gordon?
Ich würde es reponieren und immobilisieren. Es sollte aber die Gesamtrettungszeit nicht verzögern. Also wir sollten jetzt mit der Extremitätenversorgung, sollten wir uns nicht so lange aufhalten, dass die Gesamtrettungszeit verzögert ist. Ich meine, so eine fehlgestellte Fraktur in Line zu stabilisieren, das ist kein Hexenwerk. Erst recht nicht, wenn das Kind schon eine suffiziente Analgesie hat. Aber wir sollten uns da jetzt nicht vom Hundertste ins Tausendste und nochmal einen schöneren Verband machen. Da geht es wirklich um Kriegsmedizin, gerade Extremitäten, ab in die Klinik.
Ja, wie sieht's aus mit der Mobilisierung der Wirbelsäule? Die wird natürlich auch empfohlen, ne? Insbesondere bei Hochrasanztraumen oder bei Verletzungsmustern, die mit einer Wirbelsäulenverletzung einhergehen können. Und ich glaube, das ist wirklich eine Kunst, ne? Also entweder das Kind ist natürlich komatös oder Narkose, dann geht das gut. Aber wenn es eben nicht komatös ist und agitiert, was macht man denn dann?
Tja,
was würdest du machen?
Improvisieren, ne?
Aber es gab diese eine dänische Studie, glaube ich. Es war eine dänische, meine ich, die sich auch eher auf Erwachsene, glaube ich, bezog. Aber da war die Rede davon, dass wenn Menschen laufen nach so einem Hochrasanztrauma, also so selber gehen, aus dem Auto gestiegen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine schwere Verletzung vorliegt, eher gering. Und ich sage jetzt mal, wenn man die Analogie zu den Kindern zieht, dann kann man vielleicht sagen, dass wenn ein Kind sich so windet und sich nicht fixieren lässt, weil es eben das nicht partout nicht möchte, dann wird wahrscheinlich auch keine höhergradige Verletzung sein. Aber natürlich ist das keine Sicherheit.
Ja, es ist schwierig. Also die Leitlinie sagt ja ganz klar aus, wir müssen diese Verletzung nicht diagnostizieren. Es reicht beispielsweise ein Hochrasanztrauma aus, um die zu antizipieren. Und dann sollten wir in dubio pro reo davon ausgehen, dass es zu einer Wirbelsäulenverletzung, dass es zu einer Beckenverletzung gekommen ist. Bei Kindern ja sowieso viel häufiger Schädel-Hirntrauma. Ich glaube, 75% der polytraumatisierten Kinder haben ein Schädel-Hirntrauma. Und wenn die sich jetzt auf der Trage winden, dann könnte das ja auch ein Ausdruck auf eben ein SRT sein. Und da ist es dann ja schon wichtig, irgendwie die HWS und die Restwirbelsäule irgendwie zu immobilisieren. Also da muss man einfach irgendwie einen klinischen Blick haben und zu schauen, ist das Kind jetzt tatsächlich unbehelligt und läuft durch die Gegend und möglicherweise war das Trauma auch gar nicht so adäquat, wie man vermutet. Oder man muss halt wirklich dann den ganzen Weg gehen und sagen, gut, dann muss ich das Kind sedieren, dann muss es immobilisieren, um eben eine Wirbelsäulenverletzung nicht zu übersehen und das Kind eben durch fehlende Immobilisierung weiter zu schädigen. Ja, und dann kommt als letztes dann die Frage, wohin mit dem Kind? Ne? Also wenn ich jetzt in der Pampa bin, dann brauche ich eine andere Logistik, als wenn ich hier in Berlin in der Innenstadt mich im Prinzip zwischen Virchow, unserem Klinikum und dem Unfallkrankenhaus Berlin irgendwie entscheiden kann. Nach welchen Kriterien würdest du entscheiden? Du würdest zu uns kommen, ne? Dann können wir nach der Übergabe gemeinsam was essen gehen,
Kaffee trinken,
alte Zeiten sprechen.
Ja, also so ein überregionales Traumazentrum für Kinder hat ja auch einige gewisse Anforderungen. Ne? Also das sollte dann einen Kinderchirurgen haben, dann einen Facharzt für Anästhesie mit Erfahrung in der Kinderanästhesie übrigens auch. So wird es auch explizit gefordert. Ja, bestenfalls auch eine MKG-Chirurgie, HNO, Medizin und so weiter und so fort, Thoraxchirurgie, Viszeralchirurgie, also wirklich breit aufgestellt sein von den Abteilungen her. Und damit ergibt sich auch von alleine schon meistens das Traumazentrum, in das man fährt. Also jeder Rettungsdienstkreis hat ja so seine Uniklinik oder seinen Maximalversorger, den man anfährt, und den muss man dann entsprechend adressieren. Das, wenn man jetzt neu ist in einem Landkreis, zum Beispiel als Börsenarzt oder so, dann, das, also das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, habe ich auch immer gefragt, was ist euer größtes Zentrum nebenan? Wo fahre ich mit einem Polytrauma hin, mit einem Kind, mit einem Schädel-Hirn-Trauma und mit einem Herzinfarkt? Und die wussten ganz genau, wo man hin muss. Im Zweifelsfall aber muss man eben auch einen Hubschrauber bestellen und das Kind entweder vom Einsatzort direkt wegfliegen lassen oder eben einen Sekundärtransport organisieren aus der Klinik, in der man ist.
Ja, sekundär ist immer ein fauler Kompromiss, aber wenn du natürlich das Kind vor Ort nicht stabilisiert kriegst, ne, wie in diesem Fall, die Leitlinie nennt 30 Minuten, also innerhalb von 30 Minuten sollte das Kind in einem Traumazentrum sein. Und wenn du dann in der Pampa bist und die 30 Minuten nicht erreichst, das Kind aber so stabil ist, dass es eben diesen Flug überstehen würde, dann würde ich auch jederzeit einen Hubschrauber dazu holen, klar.
Ja, das ist anspruchsvoll, also 30 Minuten hinzubekommen, finde ich.
Ja, aber da geht es nur um die Transportzeit, es geht nicht um die Gesamtversorgungszeit. Natürlich Golden Hour, aber hier sagt die Leitlinie, dass wir das Kind innerhalb von 30 Minuten in ein geeignetes kindertraumatologisches Referenzzentrum transportieren sollten.
Aber schön, dass du die Golden Hour ansprichst. Weißt du, woher dieser Begriff eigentlich kommt?
Die Golden Hour of Shock eigentlich, oder?
Ja, es kommt, glaube ich, aus dem Ersten Weltkrieg. Da hat man halt Soldaten irgendwie innerhalb von einer Stunde oder drüber hinaus in ein Feldlager gebracht. Und man hat gemerkt, dass alle, die unter einer Stunde da waren, haben eher überlebt, als die, die über einer Stunde da waren. Es ist sicherlich richtig schnell, ein Kind in eine Klinik zu bringen. Und diese 30 Minuten sollten unser Ziel sein. Gar keine Frage. Immer diese Abwägung ist ja Stay and Play und Load and Go. Ne? Und das muss man, glaube ich, immer individuell abschätzen, was das Richtige ist in der Situation für das jeweilige Kind oder den Patienten. Ja. Weil diese Golden Hour, das ist wirklich eigentlich steinalt. Und das ist, kann man nicht mehr vergleichen mit der heutigen Zeit. Nur so als Randbemerkung mal.
Armin erzählt von früher. Okay, dann sind wir jetzt auch einmal durch die Präklinik durchgeritten und ich kann einfach nur sagen, ich bemitleide jedes Team, das zu diesem oder ähnlichen Notfall hinzugerufen wird und das irgendwie vor Ort abarbeiten muss. Das ist echt nicht zu beneiden.
Nee, also ich hab's nicht gemacht. So.
Ich hab's auch noch nicht gemacht.
Und ich werde es auch nie machen.
Statistisch gesehen wirst du es eher nicht machen.
Ich habe es mir vorgenommen, ich mach's nicht.
Aber du machst es schon, wenn es notwendig ist,
ja, oder? Das war jetzt nur so ein Spruch. Aber das kennst du, mein Oberarzt hat immer gesagt, er kriegt kein Corona. Er hat sich das fest vorgenommen und er hat doch kein Corona bekommen, also vor 4 Jahren. Dann irgendwann hat er es doch bekommen. Aber ich fand diese Einstellung cool zu sagen, hey, ich mach das nicht und krieg das nicht. Und genau, so nehme ich mir jetzt vor, so ein Polytrauma will ich nicht haben.
Ja, diesen Hype mache ich nicht mit.
Das mache ich nicht mit, genau.
Wir haben ja am Anfang der Folge über das Schaltjahr gesprochen und ich habe jetzt zwischenzeitlich mal recherchiert, Armin. Du hast natürlich recht und du hast auch ungewohnterweise Unrecht. 2000 wäre kein Schaltjahr gewesen. Warum nicht? Weil die Erde nicht in 365 Tagen auf die Sekunde genau um die Sonne kreist, sondern einen Vierteltag länger braucht. Und deshalb haben wir alle 4 Jahre eben diesen Ausgleichstag. Aber weil es nicht genau ein Vierteltag ist, benötigen wir alle 100 Jahre einen Ausfall des Schaltjahrs. Das heißt, 2000 wäre das Schaltjahr ausgefallen, weil alle 100 Jahre ein Schaltjahr ausbleibt.
Und das ist es auch, wie wir ja mittlerweile festgestellt haben. Also haben wir Quatsch erzählt am Anfang, aber es macht ja nichts. Trotzdem spannende Fakten, die wir hier raushauen.
Nein, du hast ja gesagt, dass das Schaltjahr ausgefallen ist.
Ja, stimmt.
Ja.
Nee, warte mal.
Aber du hast dich trotzdem
geirrt. Ja, genau, das ist ausgefallen.
Weißt du, warum du dich geirrt hast? Weil diese Regel, dass alle 100 Jahre ein Schaltjahr ausbleibt, alle 400 Jahre nicht gilt. Und 2000 war der 400-Jahr-Zyklus. Das heißt also, es hätte ausfallen sollen, aber weil es die 400-Jahre-Regel gibt, um eben noch präziser in der kalendarischen Darstellung zu bleiben, ist 2000 doch ein Schaltjahr gewesen.
Okay, aber wir können es ja einfach so lösen, dass uns die Zuhörer schreiben, was sie am 29. Februar 2000 gemacht haben, wenn sie es ganz genau wissen, weil sie zum Beispiel ein Kind bekommen haben oder geheiratet haben.
Ja, das ist
dann nett. Schreibt uns doch gerne eine Nachricht. Und dann wissen wir beweisend, dass es diesen Tag gab. Ja, ich habe keine Erinnerung mehr an den Tag, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich noch nicht. Aber genau, die, die Geburtstag haben, wissen, dass es diesen Tag gab. Genau. Mhm. Okay, kommen wir zu den Veranstaltungen für März.
Da wäre zum einen der 9. Schweriner Kinderanästhesietag. Der findet statt am 2. März, also jetzt am kommenden Wochenende. Die Anmeldung darüber findet ihr über unsere Website. Da ist auch ein Flyer zum Download. Und da könnt ihr euch spannende Themen rund um Kinderanästhesie anhören in Norddeutschland.
Dann gibt es jeden Monat die ANS2Go-Fortbildungsreihe. Am jedem dritten Montag im Monat und jetzt wäre es dann der 18.3. gibt es ein kleines Repetitorium Vorträge, 3 Online-Vorträge zu anästhesiologischen Themen als Facharztvorbereitung. Jetzt am 18. sind zu Gast Dr. Martin Franz, den kennen wir schon aus dem Klinikum Kausdorf hier in Berlin, und Professor Mario Hensel. Und sie sprechen über Injektionsanästhetika, Neuroanästhesie und Regionalanästhesie.
Der Ding findet wieder statt in Koblenz in der Rhein-Mosel-Halle vom 7.3. bis 8.3.2024. Ding, das steht für den Deutschen Interdisziplinären Intensiv- und Notfallkongress. Und dort gibt es wieder viele spannende Themen und auch das ein oder andere kinderanästhesiologische Thema.
Und als Blick über den Tellerrand oder über die deutsche Grenze in die Schweiz nach Zürich, da findet am 16.03.2024 nämlich der KATZ statt, die Kinderanästhesietage Zürich. Ich hoffe, das heißt jetzt so, bevor ich was Falsches erzähle. Praxisnah, relevant und hirngerecht, der Untertitel, im SIX Convention Point in Zürich.
Ja, Zürich, sehr schöne Stadt.
Alle Veranstaltungen, die wir gerade genannt haben und noch viel mehr, findet ihr auch auf unserer Homepage www.kinderanästhesie-talk.de unter dem Reiter Veranstaltungen 2024. Und wenn ihr dann auf die entsprechenden Logos dieser einzelnen Veranstaltungen klickt, findet ihr entweder direkt den Weg auf die Fortbildungsseite oder ihr bekommt mehr Informationen zu Anmeldungsmodalitäten und so weiter.
So, dann kommen wir zum Ausblick. Was erwartet uns in der nächsten Folge? Wir haben was ganz Tolles vorbereitet, wie wir finden. Auch eine Premiere. Ich glaube, das können wir an der Stelle auch schon ein bisschen spoilern, oder, Gordon?
Ja klar, wir können das erzählen, was wir machen.
Wir waren super aufgeregt bei der Aufnahme für die nächste Folge. Ja. Die ist schon im Kasten. Und wir waren aus mehreren Gründen aufgeregt. Erstens, es ist die erste Folge mit 2 Interviewpartnern.
Ist schon eine Herausforderung.
Wer waren unsere Interviewpartner, Gordon?
Unsere Interviewpartner waren Nicola Dismar und Thomas Riva, 2 kinderanästhesiologische Koryphäen aus Italien und dem Inselspital in Bern.
Und damit kommen wir schon zum zweiten, was es so aufregend gemacht hat für uns. Wir mussten dieses Interview auf Englisch machen.
Oh ja.
Und das war natürlich für uns eine besondere Herausforderung, weil wir German Native Speakers sind.
Ja, und die Regel, die wir mal zum Anfang aufgestellt haben, die mehr von mir kam als von dir, war niemals, never ever ein Interview auf Englisch, weil ich schon befürchtet habe, das ist einfach so viel mehr Arbeit.
Und jetzt, wo wir es gemacht haben, fandest du, es war jetzt mehr Arbeit?
Ja, durchaus. In der Vorbereitung auf jeden Fall.
Mhm. Ich fand es nicht. Also ich fand, das war genauso anstrengend oder wie auch immer man das sagen soll.
Ja, aber ist eine coole Socke. Ich bin halt nicht so cool.
Ich meine, mein Englisch ist ja auch furchtbar. Aber ich
vor dem Interview. Aber das gehört, damit ich einigermaßen im Englisch klarkomme und damit ich irgendwie runterkomme.
Ah, okay. Nee, ich hab's nicht gehört. Und dabei kenne ich dich ja schon ganz gut. Also ich muss jetzt
ja, ist sicher übertrieben.
Nichts mehr machen wir so wie bei Mutti dann immer. Hauch mich an, bevor wir aufnehmen. Ja, und der dritte Grund, warum wir da aufgeregt waren, also ich zumindest, war das, was Gordon schon gerade gesagt hat, das sind wirklich Koryphäen der Kinderanästhesie. Dagegen sind wir kleine Leuchten, kleine Würmchen, aber
Glühwürmchen.
Genau, und die sind auch schön, wenn sie leuchten.
Ja. Wir sind kleine kinderanästhesiologische Glühwürmchen.
Ja, macht nichts. Auch die muss es geben.
Also wir freuen uns auf die kommende Folge. Möglicherweise wird es 2 Versionen geben. Einmal nur das pure Interview in Englisch und einen klassischen Talk um das Interview herum.
Genau, und das Thema, das müssen wir auch noch kurz verraten. Es wird über die Airway-Management-Leitlinie bei Neonaten und Kindern unter einem Jahr, die im BGA erschienen ist, gehen.
Ja, viele tolle Sachen stehen da drin, die uns wirklich auch im klinischen Alltag richtig gut weiterhelfen und dafür sorgen, dass wir ein sicheres Atemwegsmanagement machen können bei den Kleinkindern, auch wenn wir jetzt keine Profis darin sind und das nicht jeden Tag machen, wie zum Beispiel die beiden.
Subi, Gordon, dann glaube ich, sind wir jetzt durch. Wir entlassen unser Publikum und ich glaube, an dieser Stelle bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als zu sagen,
auf Wiederhören. waren denn das für Herzchen da gerade?
Was?
Hast du es gesehen?
Was?
Hier sind gerade Herzchen durchs Bild gelaufen. Von deiner Stirn her kamen diese Herzchen.
Echt?
Ja, wie hast denn das gemacht?
Keine Ahnung.
Du hast dich da gekratzt und dann kam auf einmal Herzchen.
Was, echt, ja?
Ja, in dem Bild.
Okay.
Hä? Nee. Kann man das irgendwie reproduzieren? Das, oder hast du es also so vielleicht? Guck dir das an!
Ach was.
Was ist denn das?
Aber wie geht das nicht jetzt? Wieso geht das jetzt nicht?
Vielleicht muss man da nur...
Aber weil ich mich gerade so gekratzt habe, ne? Und dann hatte das
erkannt. Ja, was ist denn das für ein Feature? Ich dachte, was ist denn jetzt? Habe ich einen Schlaganfall? Photopsien? Das gibt's ja nicht.